Cade Johnson here from South Dakota State University, the Jackrabbits. You're currently listening to Upside, the Fantasy Football Podcast, Christian and Raphael. Tune in, great show, great content. Give it a listen, guys.
Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite der liebe Raphael aus den 90ern, entsprungen heute für die Leute, die uns zugucken, im Fortuna-Trikot. Raphael, was geht ab?
Genau, schön, dass du es appreciatest. Es ist ein Geschenk vom Detti, von der Footballerei. Danke nochmal an der Stelle. Einfach mal einem Düsseldorfer so ein fettes Geschenk gemacht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice und ich trage es natürlich mit Ehre, mit Würde und dachte mir, wann, wenn nicht jetzt hier zu diesem Livestream bei Boom or Bust, zu Takeaways der Preseason Week 1, besseren Zeitpunkt gibt es glaube ich nicht.
Ganz wichtig ist, dass der Kragen hochgestellt ist, sonst wäre es nicht stilecht.
Extra, Kragen hoch, Junge.
Sehr schön. Ja, ihr habt es in unserem Intro gesehen. Cade Johnson ist da. Cade Johnson ist am Start. Cade Johnson hat die ersten Snaps in der NFL gesehen. Es geht los. Der Hype Train, der ist ja schon lange am Rollen, aber jetzt ja, fährt er so langsam in die erste Station ein, würde ich mal sagen. Es geht los. Wir haben Football gesehen. Also, ja, manchmal schon ein bisschen richtigen Football vielleicht, aber ihr werdet es gleich an unseren Takeaways hören. Also, Preseason sollte man jetzt auch nicht überbewerten, aber wir werden natürlich ein paar Preseason-Tags raushauen und dann geht's an Boom-or-Bust-Spieler und wir haben uns überlegt, wir machen es mal ein bisschen anders als sonst die Jahre. So lange gibt es sonst die Jahre. Also die letzten beiden Jahre haben wir uns immer Spieler rausgepickt, 2, 3 Stück und dafür einen Case gemacht und wir gehen heute tatsächlich mal, wir ballern komplett die ADP durch, die ganzen Runden und sagen, wo ist das Boom- oder Bust-Potenzial am größten oder am kleinsten. Und ich würde sagen, wir starten. Was lachst du so, Raphael?
Ja, es sind auf jeden Fall gute Kommentare hier von Cleveland Finest, dass er die Podcast-Version abwartet wegen meinem Outfit.
Ja. Alles klar. Ja, Raphael, du hast mir natürlich hier noch schöne News geschickt auf mein Smartphone. Die werde ich jetzt mal vorlesen, weil was News angeht, bin ich ja immer so, muss man nicht vorlesen. Ne? Ich bin ja immer so der Typ, der will nur harte Fakten. Aber du hast mir gesagt, Curtis Samuel und Amari Cooper sind erstmal weg von der PUP-List, der Physically Unable to Perform-List. Und das ist ja erstmal gut. Wolltest du dazu was sagen?
Ja, ich wollte wenigstens schon mal die Hörer wissen lassen, dass sie halt runter sind von der PUP-List. Ist ja relativ wichtig, ja, wenn die Leute da drauf sind, können sie halt nicht trainieren. So sind sie wieder im Mannschaftstraining und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen für Cooper und vor allem auch für Curtis Samuel, ne, der auch einen neuen Quarterback hat mit Fitzpatrick. Da ist jede Trainingseinheit wichtig und das wollte ich auf jeden Fall unterbringen, dass da ja die Alarmglocken können gedimmt werden. Boah, habe ich gut, gute Kurve bekommen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, aber gedimmt war glaube ich, gut.
Ich weiß nicht so recht, aber man weiß, was du meinst. Also dann gab es ganz mysteriöse News, und zwar Carson Wentz und auch Quentin Nelson haben einen Shot, um in Woche 1 spielen zu können. Wobei das natürlich noch fraglich ist, weil Sam Ehlinger ist ja, has it, was auch immer it ist, aber er ist ein it-Guy, ein it-Boy und vielleicht wird er verdrängt, der Carson Wentz. Aber er hat eine Chance in Woche 1 zu spielen. Berührt dich das, Raphael?
Ja, safe, klar. Also wir haben ja gesagt, also Quentin Nelson vor allem auch, ne? Also er hatte dieselbe Verletzung wie Carson Wentz, wie auch immer das passieren konnte. Aber er ist halt auch für Week 1, also zumindest so in Aussicht, dass sie spielen können. Und das ist natürlich super für Jonathan Taylor. Ich glaube, du hast ihn ein bisschen runtergestuft wegen Quentin Nelson. Er ist auch in Line für Woche 1. Von daher, ich weiß gar nicht, ob die Leute, die ihn runtergestuft haben, jetzt auch wieder hochstufen. Aber eigentlich müsste man Jonathan Taylor dann wieder in die Top 7, Top 8, wo du ihn hattest, irgendwie wieder reinschieben. Ich hatte ihn eh schon in der Top 6, habe ihn auch nicht davon wegbewegt, weil ich sage, Volume is King. Und klar, Quentin Nelson ist natürlich ein nice to have, aber mir geht es da mehr um die Volume und die ist da und Carson Wentz zurück, Quentin Nelson für Woche 1 wahrscheinlich zurück. Also schon gut für Jonathan Taylor und kann man, also ist für mich ein First Round Running Back.
Mit Quentin Nelson auf jeden Fall werde ich ihn hochstufen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viel. Ich habe tatsächlich jetzt nach dem Wochenende noch keine Ranking-Anpassung gemacht, aber hochstufen auf jeden Fall, das denke ich klar. weil ich ihn ja runtergestuft habe aufgrund der Verletzung von Quentin Nelson. Deshalb. Dann hatte Zach Moss Hamstring, nix Wildes, hatte wohl auch die Edge über Singletary, hast du mir mitgeteilt. Ja, das Buffalo Bills Backfield. Hast du da was zu sagen?
Ja, also das, was man bisher halt gehört hat, war, dass er die Edge hatte und dass er da klar der Frontrunner ist. Und jetzt halt mit der Hamstring-Verletzung ist halt ein scheiß Zeitpunkt, ne? Weil jetzt kann Singletary wieder ein bisschen Spots ernten, ein bisschen Snaps ernten. Ja, tut weh, ne? Ich würde sagen, wenn Zach Moss jetzt mit diesen positiven News aus dem Training Camp in die Saison geht und ein paar Preseason-Spiele macht, wo er gut aussieht und ne, vielleicht hier 15 Touches pro Spiel haben kann oder so, wäre das ein schöner Streamer gewesen mit Upside. So, ja, haben wir wieder diese 10 bis 12 Touches und ne, also es ist halt kein guter Progress, wenn du da halt mit Hamstring ausfällst. Und mit Hamstring soll man ja auch immer vorsichtig sein und auch immer gewisse Zeit geben den Spielern. Und ich denke schon, dass er da einige Trainingseinheiten verpasst und dadurch hier und da wahrscheinlich Snaps verlieren wird an Singletary, der jetzt die Chance bekommt, sich wieder ranzukämpfen. Also eine schlechte News für Zach Moss.
Das ist so. Ein anderer Running Back, der verletzt ist, ist Melvin Gordon. Kommen wir wahrscheinlich nachher noch zu, wenn wir ein bisschen so über die Preseason reden. Genauso wie Miami. Deshalb, Rashad Bateman ist vielleicht noch die größte News, weil Rashad Bateman wird eine, deutsches Wort, eine Surgery, eine OP brauchen. Und wann er wieder fit ist, ist auch ein sehr ja, weiter Zeitraum. Wenn das so ein toller Zeitraum ist wie bei Carson Wentz, dann vielleicht spielt er Woche 1, aber ja. Wir wissen es nicht genau und das für Rookie-Wide Receiver natürlich immer schlecht.
Genau, also die Ravens sagen, September soll er wiederkommen. Ich habe mir so einige, ja, ich weiß nicht, wie nennt man die, Ärzte, also Sportärzte auf Twitter angeguckt. Inside Injuries zum Beispiel sind ja ziemlich cool und die sagen, Oktober ist viel, viel wahrscheinlicher als September. Das heißt, er wird schon mal die ersten 3-4 Wochen fehlen und das ist natürlich, ja, super schlecht. Ich habe auch in dem Mockdraft bei der Downside Talk Fanfu Bundesliga mit Michael Klock, habe ich Bateman, glaube ich, in der 10. Runde oder was bekommen. Ja, habe darauf spekuliert, dass nichts Schlimmes ist und jetzt die Surgery, also Bateman off the board, ne? Schade. Ist ja natürlich eine gute News für alle Mark Andrews, Owner in Dynasty und vor allem dann auch, ja, also der macht schon den Step in die Top 5 Tight-End-Konversation, ne? Weil wenn Bateman ausfällt, dann bleiben nicht mehr viele übrig, ne? Marquise Brown ist derjenige, der vielleicht am meisten profitiert bei den Wide Receivers, obwohl die natürlich auch sehr, sehr viele Wide Receiver haben mit Duvernay noch und mit Tylan Wallace, aber ich glaube, für Mark Andrews ist das, glaube ich, am besten unter den Receivern, sagen wir mal so.
Ja. Ja, ich hatte Mark Andrews hatten wir beide, glaube ich, sowieso schon als Top 5 Tight End. Genau, ich hatte ihn in einem eigenen Tier hinter TJ Hockenson und George Kittle, werd den wahrscheinlich jetzt da so mit den beiden anderen zusammen in ein Tier wieder stecken. Also, ja, bleibt spannend auf jeden Fall. Ja, du hast gerade schon gesagt, du warst zu Gast bei der Downside Talk Bundesliga und auch bei Cover 2, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe mir leider noch keine Zeit gehabt, irgendwas zu hören, aber berichte doch mal.
Hey, was soll ich mit dir machen, Christian? Du musst die wichtigen Dinge im Leben, musst du vorangehen. Ne? Also Familie, Kind, Frau ist nicht das Wichtigste. Ja. Ne? Du musst Fantasy-Content hören. Ja, genau, wir haben den Mockdraft gemacht, geht mal auf den YouTube-Channel von denen, da habe ich am Ende noch, also von der Downside Talk Bundesliga, habe ich am Ende noch so ein paar Grades verteilt. Bisschen unfair, glaube ich, weil es halt höchst subjektiv ist, aber ja, meine Meinung war halt gefragt. Und bei Cover 2 haben wir, ja, so Fantasy-Football-Tricks und Tipps und Value-Geschichten und so, auch ganz spannend, auch gerne reinhören bei Cover 2, Abo da lassen, liken und so weiter. Ich glaube, zwei sehr informative Folgen und auf jeden Fall abchecken.
Sehr gut. Ja, apropos Familie ist wichtig. Übrigens, mein Sohn hat, was, vorgestern, als ich ihn ins Bett gebracht habe, also er hat auch irgendwelche Probleme gerade, ich weiß nicht welche, aber er hat nach mir getreten, nach mir geschlagen und mich sogar gebissen. Da dachte ich mir, was will er mir sagen? Vielleicht muss ich mehr Zeit in ihn investieren und weniger in Upside, aber das, dann hat er halt Pech gehabt. Das
ist glaube ich, gerade so eine Phase. Ich glaube, dein Sohn ist, glaube ich, ein paar Monate älter, aber meine Kleine hat mich auch schon ein paar Mal gebissen, ein paar Mal getreten und so. Aber gut, also ich wollte aus der sowieso irgendwie so eine Thai-Boxerin machen, von daher passt das schon.
Ja,
ist schon
okay. Ja, eben so ein bisschen Hass braucht man ja auch, ne?
Das ist ja Hass ist, ne? Hassliebe und so, ne? Hass ist immer gut, damit man auch gepusht wird. Das ist wie bei uns, ne? Ich meine, wir lieben und hassen uns ja auch und deswegen pushen wir uns jede Folge so hoch, dass wir halt höchstmöglich performen können, ne? Das ist halt früh geübt.
So ist es. Genau, du warst zu Gast bei Podcast. Ich habe gerade eben die letzte Upside Bowl Liga noch eröffnet. Ich habe dem Kommisch auf jeden Fall Bescheid gesagt, weil wir haben wieder eine neue, wir haben 11 neue Mitspieler. Einer fehlt tatsächlich noch, aber den kriegen wir auch noch zusammen jetzt die nächsten Tage und Wochen. Von daher haben wir jetzt mittlerweile 21 Ligen. Jetzt müsste ich das mal 12 rechnen. Das könnt ihr dann selber machen. Und sind auf jeden Fall genug Mitspieler. Ich hab Bock, jede Liga hat Bock. Und es wird auch schon gedraftet natürlich. Also alle haben Bock. Und von daher geht's da los. Dann startet bald auch natürlich wieder das Upside-Tipp-Spiel. Da ist unser Swiss-Guy aus der Community stark aktiv. Hat mir schon das Regelwerk geschickt. Also da wird auch die nächste Zeit auf jeden Fall was auf euch zukommen. Macht euch da mal bereit. Tippspiel über Kicktipp. Falls der Gewinner aus dem letzten Jahr zuhört, du kriegst noch eine Kappe von uns. Also das haben wir nicht vergessen. Hier nochmal offiziell in der Folge bestätigt. Ja, und dieses Jahr gibt's natürlich auch wieder was zu gewinnen. Deshalb, stay tuned, würde Raphael sagen. Und ich würde sagen oder hoffe, nichts vergessen zu haben. Und wir können jetzt erstmal in die Preseason, ja, Takes starten. Jetzt bin ich gespannt, Raphael. Preseason-Takes. Generell so mal deine Meinung zu Preseason-Takes. Ich habe es bei Twitter heute schon mal kurz bei dir gelesen, aber sag doch mal was dazu.
Ja, komplette Overreaction des Todes, ne? Also ich weiß auch nicht. Also ich kann es ja verstehen, dass man Football vermisst hat und dass man sich gefreut hat, dass es endlich wieder losgeht. Ich fand es auch geil. Ich habe das erste Spiel mal angeguckt. Eagles gegen, weiß gar nicht mehr, wer das war. War das sogar Washington? Keine Ahnung. Hab's mir angeguckt und kam mir vor, dachte, was machst du hier? Junge, du guckst dir gerade ein Preseason-Game an. Aber ja, klar, man freut sich irgendwie, dass man richtige Footballspieler auf dem Platz sieht. Und das, also ein paar Spieler haben ja auch gespielt, ne, First Raps und sowas. War ganz cool und so, aber hey Leute, übertreibt man nicht, ne? Also Twitter ist komplett viral gegangen bei verschiedenen Spielern. Ich habe echt wirklich teilweise richtig crazy Takeaways gelesen. Also erstens ist es die erste Woche jetzt, ne? Also man kann Week 3 bestimmt eine schöne Takeaway-Folge machen und alles auseinandernehmen und so. Aber es ist jetzt die erste Woche. Spieler haben gegen Second Defense gespielt oder First gegen Second, Second gegen First. Und also es ist total übertrieben. Es ist geil, dass es zurück ist. Hier und da habe ich auch ein paar Takeaways. Aber was da teilweise geschrieben wurde, war schon echt mindblowing. Ich habe bei einem gelesen, als Content Creator schreibt man halt News zu der Preseason Week 1.
Ja. Ja, das hätten wir uns merken müssen, ja. Müssen wir nächstes Jahr auch auf jeden Fall machen. Deswegen, ja, gehen wir mal alles durch. Deswegen, machen wir das nochmal. Machen wir hier News. Und die haben hier übrigens gegen die Pittsburgh Steelers gespielt. Ich musste gerade tatsächlich nochmal gucken.
Ach, stimmt, ja.
Ja, haben ja tatsächlich auch dann Chase Claypool und Deontay Johnson gespielt. Von daher, ja, gar nicht mal so. Najee Harris war ja auch auf dem Feld. Ja.
Haskins hat einen Wurf, ne, so übertrieben daneben geworfen. Da habe ich echt Schmerzen gehabt. Der hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht.
War das dieser komplett offene, ne?
Aus der Pocket ist der gelaufen, also dem Druck ausgewichen und dann.
Ja, nach links raus, ja.
Ja, boah, und so verfehlt. Ich dachte mir, damn, was passiert, ey? Hätte er den angebracht, ne? Wäre das ein richtig geiles Spiel von dem gewesen, aber der war crazy. Schade. Ja. Ich bin aber noch Fan, ja. Ich stehe dazu. Ich bleib dabei.
Ah ja, dem konnte ich noch nie was abgewinnen tatsächlich. Ja, bin gespannt. Ich habe den Freitag danach natürlich dann auch schon Sleeper gecheckt und Quez Watkins gegen, ich glaube, was habe ich geschrieben, 40.000 Mal über die Ladentheke, also in 40.000 Ligen wurde er aufgenommen, was nicht berücksichtigt die ganzen Dynasty-Ligen, wo er ja schon irgendwo im Roster ist, wie bei uns zum Beispiel. Also da habe ich mir auch nur an den Kopf gefasst und hätte am liebsten jeden geoffiked, der da irgendwie, also aus unserer Dynasty wurde mir zum Beispiel gesagt, es gibt Angebote für Quez Watkins und da kann ich euch nur sagen, Leute, nee, da fehlen mir die Worte. Nee, also lasst es einfach sein. Quez Watkins hatte einen schönen Touchdown gegen irgendeinen Third String Rookie Safety. Ich weiß nicht genau, wer es war. Will jetzt hier auch keinen schlecht machen, aber ja, hat einen Touchdown, mehr auch nicht. Von ja, daher.
Ich habe heute auch ein Trainingsvideo gesehen, irgendwie gegen BC Jackson im Training gegen die Patriots. Hat er ihn auch tief geschlagen. Ich weiß nicht, ob das vor dem Preseason Game war oder jetzt danach. Aber die Hype-Welle, die rollt auf jeden Fall. Ja, ich meine, so Darth-Rows werfen, ist kann man immer, ne? Oder?
Ja, also natürlich. Mein,
wenn man tiefe Dynasty ist, kann man ja nur gerne aufnehmen und gucken, was passiert. Ich habe zum Beispiel alle Saints-Wide-Receiver in unserer Pipeline-Dynasty aufgenommen. Und ja. Einer von denen wird irgendwas machen, Callaway unter anderem auch. Und der ist ja momentan derjenige, der da wahrscheinlich als Sieger hervorgeht. Aber man kann mal einen Shot wagen, ne?
Ja, Callaway wird doch auf Twitter von, wer ist es nochmal? Irgendwer hyped den auf jeden Fall seit Wochen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer. Aber hat ja auch ein gutes Spiel gemacht tatsächlich, also zumindest von den Grades her. Ich habe es mir tatsächlich nicht angeguckt, weil ich habe mir echt nicht jedes nicht Bock gehabt, jedes Preseason-Spiel irgendwie in der Condensed Version zu gucken oder so.
das ist also Level.
Also, während der Season bei den ganzen Spielen mache ich das ja. Da gehe ich echt montagmorgens dahin und hau mir dann die Condensed Versions rein. Aber jetzt in der Preseason habe ich mir gedacht, nee, das machst du nicht. Und genau, hat wohl ein gutes Spiel gemacht, aber ich würde da trotzdem nicht zu viel hineininterpretieren. So, jetzt gehen wir mal die Spiele durch, Raphael. Komm, wen haben wir denn noch gehabt? Wir hatten hier Washington Football Team gegen New England Patriots. Und bei den New England Patriots, Ramondre Stevenson, wer den Rookie Guide von uns gelesen hat, der wird natürlich wissen, dass Ramondre Stevenson in den obersten Perzentilen war, was die Qualität der Running Backs angeht. Also ist Najee Harris jetzt weg und wir müssen den anderen aufnehmen.
Was, Najee Harris? Also meinst du Damien Harris?
Damien,
ja, Entschuldigung, okay, sorry, ich dachte, du warst jetzt bei einem anderen Backfield. Ja, okay, alles klar. Ja, er hat ja, glaube ich, die zweite Hälfte hat er gespielt. Oder ja, ich glaube, in der ersten Hälfte hat Stevenson, glaube ich, gar nicht gespielt. Ich glaube, Harris ist eher ein Kandidat, der wahrscheinlich steigen wird in den Rankings. Eher als dass er runtergestuft wird. Ich glaube, Sony Michel hat, glaube ich, gar nicht mit dem First Team gespielt. Ich glaube, der ist da wahrscheinlich, eher ist das so ein Battle zwischen Michel und Stevenson. Ich glaube nicht, dass Damien Harris da, ja, seinen Platz irgendwie, ja, dass er da irgendwie seinen Platz behaupten muss. James White ist halt der Passing Down Back und Damien Harris halt der Runner in erster Linie und dann dahinter, ne, das ist so ähnlich wie bei Justin Jackson, Joshua Kelly so und Larry Roundtree. Man muss halt gucken, wer ist da irgendwie die 2B oder sowas, ne? Aber ich glaube, Damien Harris ist halt der beste Spieler da im Backfield und wird seine Rolle haben.
Ja, genau so ist es. Also ich würde auch eher noch Damien Harris jetzt ein bisschen hochbumpen, weil ist einfach völlig klar, dass er da die Nummer 1 ist, wie du schon gesagt hast. Von daher, genau so ist es. Dann, wir hatten gerade eben hier eine Frage, die ich nicht ganz verstanden habe tatsächlich, und zwar, ob Jarrett Patterson, ich weiß nicht, ob sie ernst gemeint ist, kann Jarrett Patterson nach dem starken Auftritt Antonio Gibson verdrängen? Was sagst du, Raphael?
Der hat einen krassen Catch, ne? Wo er da in die Endzone gelaufen ist. Ich glaub, weiß nicht, ob es eine Comeback-Route war. Ich habe das nur am Ende gesehen. Kann auch sein, dass irgendwie Broken Play war und er ist nochmal zurückgelaufen. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall aber geil gefangen, definitiv. Aber ja, Antonio Gibson ist klarer Leadback, safe, ne? Also ob er da eine Rolle bekommt, in welcher Form auch immer, kann sein, ne? Für mich ist Antonio Gibson ja auch kein Workhorse, deswegen ist er auch nicht in meinen Top 4, sondern in meinen Top 12. Aber ja, es kann schon sein, dass Patterson da seine Rolle hat. Kann schon sein, ja. Aber es wird den Job nicht streitig machen von Antonio Gibson, ne?
Also ja, auf gar keinen Fall. Ich glaube nicht, dass die Frage ernst gemeint war. Und wenn, dann nein, natürlich nicht. So, was haben wir noch für Spiele? Mensch, Raphael, jetzt geht's hier Schlag auf Schlag, was wird spannend? Die Buffalo Bills gegen die Detroit Lions, boah, da habe ich echt gar nichts zu sagen. Zach Moss haben wir schon angesprochen, der mit Singletary hat gespielt und ja, keine Ahnung. Knoten in der Zunge heute. Tyrell Williams war der meistgesuchte Receiver. Ist er die Nummer 1?
Ja, gut. Ich meine, Breshad Perriman ist wahrscheinlich die 2, also von daher ist es jetzt nicht so schwer, die 1 da zu sein, aber für mich ist die 1 und bleibt die 1 TJ Hawkinson. Und Swift ist ja auch wieder zurück im Training, also auch wieder gute News für DeAndre Swift, das sind für mich die beiden und dabei bleibt es auch. Also Tyrell Williams wird hier und da einen Touchdown fangen, safe, aber er wird keine konstante Option für mein Team sein.
Ja, ich sehe übrigens gerade, dass er gar nicht der meistgesuchte Receiver war, sondern das war Tony Kennedy. Gut, habe ich den Namen auch mal gehört, ne? Nein, ja, ich habe sonst zu spielen, keine Ahnung, Arizona Cardinals gegen Cowboys habe ich mir natürlich angeguckt, habe ich jetzt auch nicht so viele Takeaways. Ino Benjamin hat gespielt, schön. Also muss man nichts zu sagen. Für mich ist immer wichtiger, nicht wichtig, wer gespielt hat und wie er performt hat, sondern für mich war dieses Mal in Woche 1 vor allem interessanter, wer nicht gespielt hat. Mhm. Und da gehen wir zum Beispiel mal zum Spiel, wo habe ich es hier? Die Las Vegas Raiders gegen die Seattle Seahawks. Mhm. Kate Johnson hat übrigens gespielt, kommen wir gleich drauf. Aber nicht gespielt hat zum Beispiel Bryan Edwards. Und ich habe zuletzt noch in der Analytics Dynasty League für Bryan Edwards getradet, weil ich glaube, Bryan Edwards ist so der einzige richtige Outside-Receiver, der sich da durchsetzen kann und hat die Chance, der Nummer 1-Receiver zu werden, weil ich glaube, Henry Ruggs wird für immer so ein Wide-Receiver 2 im Team bleiben. Mhm. Und ich glaube, die Upside ist massiv. Und Bryan Edwards hat halt nicht gespielt. Das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass man weiß, was Bryan Edwards kann. Man restet ihn und Bryan Edwards.
Einer meiner Sleeper. einer meiner Sleeper bei der Cover-2-Folge, zusammen mit John Brown. Also, dass ich gesagt habe, einer von den beiden ist für mich eher ein Wide Receiver 1 als Henry Rux. Von daher sind wir uns da einig, Christian, sehr, sehr geil.
Geil.
Und Bryan Edwards, ja, so ein Sleeper-Kandidat. Ne? Kann man gerne mal picken mit dem letzten Pick und schauen, was passiert dann, ne? Wenn Woche 1 startet.
Ja. Ja, in dem Spiel, Kate Johnson hat natürlich auch gespielt, wie gesagt, hatte die meisten Targets, hat auch 4 von 5 dann verwandelt für Yards und let's go. Ich hatte Bock.
Ja, nice. Ja, er muss schon, um Fantasy-relevant zu sein, muss er leider halt schon an irgendwie an Tyler Lockett vorbei. Ne? Also die Seahawks werden wahrscheinlich keinen dritten Wide Receiver productive machen. Ne? Also das ist halt so das, was bei den Seahawks so ein bisschen schade ist, oder dass er da gelandet ist. Ich denke also, neben DK und neben Tyler Lockett wird schwer sein, da konstant zu liefern. Aber ist ja schon mal schön, wenn er das Team überhaupt macht. Und er muss ja jetzt nicht im ersten Jahr abliefern. Ne? Reicht ja einfach, wenn er vielleicht im zweiten Jahr, im dritten Jahr, dann schön, wenn er spielt, schön, wenn er seine Snaps bekommt. Und darüber kann man sich doch schon mal freuen. Was mir noch aufgefallen ist, ist dieses Tight End Landscape scheint irgendwie größer zu sein, als wir ohnehin schon gedacht haben. Weil Troutman hat nicht wirklich stattgefunden in dem Spiel. Ne? Also andere Tight Ends haben auch Snaps bekommen. Er hat paar Mal geblockt, war ein paar Mal nicht gespielt, war ein paar Mal nicht auf dem Platz. Also die haben sehr, sehr viel rotiert bei den Tight Ends, was sehr, sehr schlecht ist für ihn auf jeden Fall. Anthony Firkser hat auch irgendwie nur bei Third Downs gespielt, nicht bei Early Downs. Also nicht Every Down, du brauchst ja halt einen Tight End, der, ne, also das sagen wir auch immer, du brauchst einen Tight End, der Every Down spielt, ne, der blockt, der fängt. Ne, und wenn das halt nicht der Fall ist bei einem Firkser und bei einem Troutman, dann haben wir ein Problem. Ne, dann bleiben das halt so Low End, Tight End 1, Borderline, ja, so 12, 13, 14, 15, so können immer wieder in die Top 1, in die Tight End 1 springen, aber sind halt nicht konstant und sind halt nur Streaming-Optionen. Das ist halt sehr, sehr schade. Wir hatten ja gedacht, bei Troutman haben wir vielleicht einen, den wir regelmäßig aufstellen können. Warten wir mal noch die anderen Spieler ab, aber erstmal ein schlechtes Zeichen.
Ja, Jacob Harris, ich sag's dir, mein Tight End Sleeper von den Los Angeles Rams, das wird ordentlich reinknallen. So, was haben wir noch für Spiele? KJ Hamler, unser letztjähriger, ja, wie soll man sagen, unser letztjähriger, wie nennt man das? Crush? Also wir waren hyped auf ihn.
Main Crush,
ne? Ja, genau. Genau, so ist es. KJ Hamler hatte, ich weiß gar nicht, wie viele Yards es waren, auf jeden Fall eine richtig lange Bombe von Drew Lock zum Touchdown verwandelt und ja, wie gesagt, man soll nicht zu viel reininterpretieren, aber in die Preseason, aber der Confirmation Bias kickt in und KJ Hamler ist geil.
Apropos Broncos, Melvin Gordon, wie gesagt, fällt erstmal verletzt aus und Javonte Williams sah richtig nice aus, ne? Hatte ein paar Snaps, war schon echt dynamisch, hat geil gespielt. Auch da auch sehr, sehr gut für Javonte Williams, weil wenn Melvin Gordon halt als Veteran ausfällt erstmal, dann bekommt Javonte Williams halt die ganzen First-Team-Raps, ne? Und das ist halt sehr, sehr förderlich für ein frühes Leadback-Übernehmen. Ne? Also ich gehe immer noch davon aus, dass Melvin Gordon die ersten Wochen Leadback ist, aber es könnte viel, viel schneller gehen, als wir vielleicht glauben. Und wenn Javonte Williams dann in der NFL genauso spielt wie in der Preseason, dann könnte es ganz schnell gehen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben es ja letztes Jahr bei Jonathan Taylor gesehen. Ne? Marlon Mack fällt aus und zapp, zapp, bis es Starter. Und so könnte es dann natürlich ähnlich gehen, aber ja, mal abwarten. Wir hatten ganz am Anfang noch eine Frage. Ich habe das Spiel, also ich wusste gar nicht, dass er gespielt hat. Der Herr Brummer fragt nämlich, wie hoch ist euer Funches Hype-Level nach 6 von 8 für 70 Yards? Und mein Hype-Level ist natürlich hier. Sky's the limit. Ich bin hyped, hab nichts gesehen, aber Devin Funches ist natürlich geil. Ich hab Bock. Glaub natürlich nicht, dass er relevant wird, aber ich hab trotzdem Bock. Irgendwann wird er mal ein Streamer sein.
Im Zweifel kannst du immer sagen, für Upside Devin Funches.
Genau. In Bestball-Ligen so mit irgendwann in späten Runden Devin Funches, der macht bestimmt eine Woche mit 20 Punkten.
Ja.
Auch wenn es nur eine ist. Aber die macht er.
Die eine macht er.
Die eine macht er. Jo, es gab noch News übrigens, dass Jamar Chase keine Separation kreiert. Das war auch noch wichtig zu erwähnen, weil das war eigentlich allen völlig neu. Okay, man hat die. Ich hoffe, man hat.
Man muss es deklarieren. Es geht nicht anders. Okay. Also über Voice ironisch zu sein, ist schwierig.
Ja, okay. Also Jamar Chase war nicht dafür bekannt, Pre-Draft Separation zu kreieren. Deshalb ist das jetzt keine bahnbrechende Neuigkeit. Und Sandro Platzgummer, sehe ich hier gerade. Komm, ich sehe gerade die New York Giants, die haben gegen die Jets gespielt. Auch ein sehr interessantes Spiel, weil nicht nur Sandro Platzgummer hat abrasiert, sondern Tevin Coleman hat nicht gespielt. Eine wichtige News für mich, weil Tevin Coleman ist der unbestrittene Starter der Jets und der Rest wird irgendwie dabei sein.
Sehe ich nicht so. Michael Carter sah geil aus. Michael Carter ist die Eins und ich drafte ihn überall, wo ich kann.
Ja, ich gucke mir die Spiele an und denke mir so, boah, keine Ahnung, was passiert ist. Quarterbacks ist vielleicht noch ein Thema, weil es gab einige, die jetzt gestartet sind. Trey Lance, Justin Fields, Trevor Lawrence, Mac Jones ist ja auch. Du warst ja schon länger der Überzeugung, dass Mac Jones eher früh als spät startet.
Was soll ich dir
sagen? Was sagst du dazu erstmal, ja?
Ja, man hat es ja gesehen, oder? Also, gibt, glaube ich, keine Fragen mehr, die offen sind. Ne? Also, Cam Newton.
Ja.
Ja, ist halt seit Jahren hat er Probleme mit der Throwing Motion und klappt einfach nichts mehr mit dem Arm und ja, deswegen war mir klar, dass Mac Jones halt früher als später übernimmt und ich glaube, sah schon recht eindeutig aus, oder? Also Mac Jones sah schon viel besser aus.
Oh, hab ihn dann nur ein bisschen gesehen, aber der sah schon ganz gut aus, war ganz nice, ja, aber ich glaube trotzdem, dass Cam Newton da...
Es kommt halt darauf an, wie man die Offense aufbauen will. Ne? Wenn man jetzt
genau.
mit einem Rushing Quarterback spielen will, dann ist ja klar, wer es sein soll. Wenn man mit einem Pocket Passer ein System aufzieht, dann ist auch klar, wen man starten soll. Und ja.
Genau, und ich hab gerade von Cam Newton zum Beispiel keine geilen Rushes in Erinnerung. Deshalb, bleibt abzuwarten. Ne? Mal gucken. Ist ja natürlich auch Preseason, also ne? Wäre auch ziemlich blöd, das jetzt hier in der Preseason zu forcieren, weil man genau weiß, Cam Newton bringt dieses Element mit und weiß, was er tut. Deshalb muss das gar nicht sein. Hier wird noch gefragt, ob wir eine News zu Deshaun Watson haben. Und das Ganze kann ich abkürzen und sagen, nein. Er ist bei den Texans. Er zieht sich immer um, damit er kein Geld verliert. Und das war's.
Ich kenne das doch von früher beim Fußball, wenn ich keinen Bock auf Training hatte und ich wusste, ich spiele sowieso am Sonntag, bin ich auch gekommen, habe mich umgezogen, habe ein bisschen gekickt und bin wieder nach Hause gegangen.
Ja. Also,
alle, er hat auch, das ist nichts geworden ist bei mir.
Also, er hat auch nicht gespielt, natürlich, ne? Tyrod Taylor, da der unbestrittene Starter. Geht für mich auch tatsächlich, wir haben den Best-Ball-10-Kampf. Wieder so eine bescheuerte Idee, die ich glaube von Lutz oder von hier Dominik von der Donnerstag-Bundesliga kam. Inge Meisel, hochgeschätzt. Also ja, wir machen 10 Ligen und draften da nach Baseball-Manier und irgendwie geht mir Tyrod Taylor immer zu spät. Zum Beispiel, ich glaube, in dieser Superflex-Baseball-Liga, die jetzt gerade auch am Draften ist, da ist er, glaube ich, noch gar nicht gegangen und ich verstehe es halt einfach nicht, weil er ist Starter und er wird auf jeden Fall spielen und keine Ahnung, ne? Also bringt auch Dual-Threat-Elemente mit, von daher, was ist euer Problem? Die müssen viel werfen, werden quasi nur zurückliegen. Die Offense wird eigentlich nur auf dem Feld sein, weil die Defense genauso scheiße ist. Und von daher, ja, let's go. Nicht gerade in meines PPA, aber Volume Kills ja in allem anderen. So, Raphael, Preseason. Gibt's noch was?
Also, du hast ja eben noch die Quarterbacks angesprochen. Man hat gesehen, ne? Taysom Hill hat gespielt oder ist gestartet. James Winston hat dann auch natürlich Drives bekommen. James Winston sah natürlich viel besser aus. Wenn man jetzt die reinen Completion sich anguckt, ist natürlich, muss man mal differenziert betrachten. Auch die Interception von James Winston war nicht seine Schuld. War von, glaube ich, Lil Humphrey heißt er, glaube ich. Der hat es, glaube ich, da forciert eher. Also James Winston sah auf jeden Fall viel besser aus. Das kann man noch, glaube ich, dazu sagen. Aber es ist auf jeden Fall nicht safe, dass der Woche 1 spielt. Dann kann man, glaube ich, sagen, Zach Wilson hat sein Ding halt gemacht, ne? Ist eh unbestrittener Starter. Trey Lance bringt natürlich viel mehr Upside mit als Jimmy Garoppolo, sollte Woche 1 starten. Und Justin Fields war natürlich auch ein Banger. Also die sollten eigentlich alle Woche 1 spielen. Wer es dann tut, ist dann die andere Frage. iFrog fragt auch hier, welcher Rookie-Quarterback ist euer Frontrunner in Dynasty? Und ja, also unsere Dynasty-Rankings findet ihr bei patreon.com/UpsideFantasy. Und ich habe Trevor Lawrence auf 8, Justin Fields auf 9 und Trey Lance auf 11. Also mit den anderen zusammen. Also von daher siehst du da eindeutig, wen ich da vorne habe. Es ist ziemlich eng zwischen Lawrence und Fields, weil ich glaube, Fields ist nochmal der bessere Runner als Trey Lance. Und deswegen habe ich da Justin Fields noch ein bisschen drüber. Aber die drei sind, ich glaube, das sind, also die können sich wirklich zu einer, also einer von denen, mindestens einer von denen könnte ein Top 5 Quarterback werden in Zukunft in Fantasy.
Von Trevor Lawrence, Justin Fields und Trey Lance. Oder wen? Ja, okay. Ich bin ja bei Zach Wilson noch relativ hoch. Aber ja, Trey Lance ist für mich im Moment so der am spannendsten ist, sage ich mal. Ich weiß nicht, ich finde Justin Fields viel geiler. Aber irgendwie finde ich Trey Lance richtig spannend. Würde mich freuen, wenn er Woche 1 startet. Justin Fields startet ja sowieso. Also diese ganze Andy Dalton-Scheiße, die kann ich auch nicht mehr hören. Deshalb, ja, geil. Ich freue mich einfach. Nächste Woche. Ich wollte eigentlich so ein bisschen mit NFL Faster noch analysieren, wie die EPA-Zahlen so aussahen und so. Aber weil PFF-Grades bin ich jetzt weg von. Nachdem ich eine Diskussion mit Timo Riske hatte, von wegen Kate Johnson hat nur ein Grade von irgendwie 62 oder so. Was soll der denn noch machen? Er hat doch abgeliefert. Ne? Und
erzähl mir mehr. Tell me more. Ja.
Und James Winston ist, glaube ich, James Winston ist, ja, nee, kann ich nicht, nee. Aber James Winston war auch schlechter geratet, glaube ich, als Taysom Hill, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da dachte ich mir auch nur, ja, mein Glaube an PFF-Grades geht so langsam den Bach runter, aber ich werde nächste Woche mal ein paar NFL-Fast-Analysen rausknallen mit EPA per Play und so, dann geht's hier richtig ab in der Preseason. Preseason EPA per Play, wir haben ja gerade gelernt, man muss Content kreieren hier.
Ja, wir sind Content-Creator und Jan Wegwert wird sich freuen, wenn du da mit den PFF-Grades nicht zufrieden bist.
Ja.
Du bist in guter Gesellschaft bei ihm.
Ja, das stimmt. Ja, College-Season geht auch bald los und Keegan Johnson ist ja Bruder von Kate Johnson, spielt bei Iowa State, geht los bald. Grüße an Jan. Jetzt haben wir, was weiß ich, wie lange über Preseason geredet. Sollen wir mal anfangen mit den Boom-Bust-Spielern? Oder hast du noch einen Take?
Nee, um Gottes Willen. Fang bitte an. Mach bitte.
Dafür, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich gar nicht über Preseason reden, weil das völlig uninteressant ist, gut geklappt.
Reminder, Podcaster wie wir freuen sich über jedes Like und vor allem jedes Abo. Und das Beste daran ist, es ist völlig kostenlos für euch, uns über diesen Weg zu unterstützen. Deshalb folgt uns auf Twitter und Instagram @UpsideFantasy, @ChristianLaw9 und @RaphaelUpside und besucht uns auf YouTube und Twitch und abonniert uns @UpsideFantasyFootballPodcast. Die Links dazu findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Viel Spaß weiterhin bei der Folge.
Genau, wir wollten es ja ein bisschen anders machen als sonst.
Ach, du hast die Gatsby-News auch gar nicht vorgelesen, ne? Da schicke ich dir die News und du liest die nicht vor. Der Coach hat ja gesagt, ne, dass das ein Committee sein soll und sein wird. Und man hat es ja im Preseason-Game gesehen. Also Malcolm Brown hat fast jeden Snap gesehen auf First und Third Down und Second Down. Zwischendrin kam dann Miles Gaskin, Salvan Ahmed hat was gesehen. Also wie gesagt, ist erst die erste Woche und übertreibt nicht und so. Wenn es jetzt in der zweiten, dritten genauso ist und es sich bestätigt, dann müssen wir da von Gaskin ja eher von einem Running Back 30, 35 ausgehen, als von einem Running Back 18 bis 22. Also das sah auf jeden Fall jetzt erstmal nicht gut aus. Dann noch die News vom Coach selber, der das sagt. Klar, Coaches reden sehr viel in der Preseason, aber wenn die es dann auf dem Platz so zeigen und wie gesagt, warten wir noch die zwei anderen Spieler ab, aber erstmal auf jeden Fall ein Downgrade für Miles Gaskin, wenn das so bleibt.
Ja. Dem ist so tatsächlich, also ich habe es ja gesagt, ich kümmere mich lieber um die Leute, die gar nicht spielen, Tevin Coleman, auch Daryl Henderson zum Beispiel. Aber wenn jemand irgendwie dann nur die zweite Geige spielt im Preseason-Game, dann beunruhigt mich das tatsächlich. Und ja, also es ist Garrett Dokes Time. Jetzt muss ich gucken, ob der überhaupt gespielt hat.
Der hat gar nicht gespielt, glaube ich.
Ja, der hat nicht gespielt. Merkt ihr was? Die Coaches wissen, was sie an ihm haben.
Siehst du hier, das ist das Geile an Twitch hier. Direktes Feedback hier von Barista Renault. Hatte ein bisschen was von der Klatschspalte der Wochenzeitung, aber ich fand es geil, eure Takes zur bisherigen Preseason. Ja, das ist doch, siehst du, deswegen haben wir es gemacht.
Ja, wir müssen ja Content kreieren, ne? Deswegen, also, ja, aber das ist ein treffender Vergleich, wie ich finde. Deswegen lass uns schnell weitergehen zu Boom- oder Bust-Spielern. Und wir werden einfach ein paar durchgehen. Ich habe hier die Fantasy Pros ADP. Und ich würde sagen, so die ersten sind natürlich unstrittig. Also Christian McCaffrey, Dalvin Cook haben wir da. Dann haben wir Alvin Kamara noch. Und Derrick Henry geht sogar noch vor Alvin Kamara. Und Derrick Henry war ja übrigens letztes Jahr schon, wenn ich mich richtig erinnere. Das hat nicht ganz so geklappt. Aber Derrick Henry ist mein erster Bust-Kandidat mit einem hohen Bust-Potenzial einfach, weil ich nicht glaube, dass er diese 2000-Yards-Saison wiederholen wird. Ich glaube, er ist halt jetzt in dem Alter, wo man auch generell so ein bisschen declined und ich sehe gerade hier übrigens Terrace Marshall, über den müssen wir auch später noch reden, so generell so ein bisschen declined und im Passing-Game ist er sowieso nicht eingesetzt, deswegen Half-PPR, PPR, was ja mittlerweile der Standard ist. Ich glaube, PPR ist mittlerweile sowieso sogar noch mehr der Standard als Half-PPR. Deshalb, also da sehe ich einfach großes Bust-Potenzial und wer da vor allem auch mit dem Offensive Coordinator Change, dies und jenes, ich glaube, ich habe das schon alles mal gesagt gehabt, Ryan Tannehill könnte regressen. Also Derrick Henry ist ja auch erst richtig geil geworden, als Ryan Tannehill mit Arthur Smith da übernommen hat. Deswegen sehe ich da sehr großes Bust-Potenzial als bei Derrick Henry an drei in Half-PPR und würde dann Alvin Kamara oder auch eine Ezekiel Elliott mit einem höheren Floor deutlich lieber haben als Derrick Henry.
Also meiner Meinung nach ist der Floor immer noch recht hoch bei Derrick Henry. Das Ding ist halt, der hat er letztes Jahr 2000 Yards erlaufen und 17 Touchdowns gelaufen und war per Game nur Running Back 4. Und da stellt sich mir die Frage, okay, was soll er noch machen? Ja, der kann nicht für 3000 Yards laufen, der kann nicht noch mehr Touchdowns in die Endzone tragen. Das ist halt, ne? Und die Receptions, du hast angesprochen, also in den letzten 4 Jahren hatte er 11 Receptions, 15 Receptions, 18 Receptions, 19 Receptions. Also das ist halt super wenig. Das wissen wir aber. Deswegen muss er diese 2000 Yards laufen, deswegen muss er 18 Touchdowns erlaufen. Aber man draftet ihn schon ziemlich an seinem High-High-Ceiling. Aber das ist eben mit den ersten Runden so, dass du da Spieler am Ceiling draftest. Und Derrick Henry ist für mich, gehört für mich trotzdem in die Top 5. Also ob man den jetzt auf 4 oder 5 hat, ne, ob man da noch Elliott davor hat, kann man auf jeden Fall Argumente finden. Aber für mich ist McCaffrey, Cook, Kamara sind da die Top 3 und dann kommt Henry, Elliott so. Aber ja, das Buzz-Potenzial könnte schon da sein. Ne? Das Ding ist natürlich, wie willst du die Titans stoppen, ne? mit AJ Brown, mit Julio Jones. Also die Box wird auf jeden Fall leichter werden. Die können ja nicht mehr die Box zustellen. Und von daher ist, ja, also ich denke, das Buzz-Potenzial ist für mich so maximal bei 10%. Die Frage ist eher, kann er diese überragende Saison bestätigen und wieder halt einen Top-3-Finish hinlegen? Das ist so eher die Frage. Ich glaube, komplett busten nicht, aber so underperformen, was sein ADP angeht, ist schon 50-50, ja.
Genau, ich sehe bei ihm tatsächlich größeres Bust-Potenzial und wie du eben sagst, der Floor ist immer noch da. Deswegen, also ich habe ihn mit seinem Bust-Potenzial schon eingepreist an Running Back 9. Deshalb, ich würde sagen, wenn es schlecht läuft, dann wird er irgendwo so in der Region um Borderline Running Back 1, 2 sein. Ne? Also viel, selbst mit Derrick Henry kann man in Runde 1 nichts verkehrt machen. Das ist das, was ich sagen möchte. Dementsprechend, Bust-Potenzial ist meines Erachtens hoch. Aber Bust im Sinne von, du draftest ihn an 3 und er performt eben schlechter.
Ist fair auf jeden Fall, ne? Weil, wie gesagt, also so eine krasse Saison spielst du nicht alle Jahre. Er hat echt schon viele Carries hinter sich in seinen Jahren. Und also jetzt wäre eigentlich der optimale Zeitpunkt zum Decline für einen Running Back. Und es spricht schon viel dafür, dass passiert. Aber diese High Volume, diese Touches wird er halt immer noch bekommen, gerade was die Carries angeht, gerade auch was die Goal-Line angeht. Von daher hat er schon einen sehr hohen Floor. Die Frage ist halt wirklich, draftest du ihn Top 4? Dann muss er es bestätigen. Und wenn er es nicht tut, dann, ja, hast du da vielleicht, ne, wenn er dann Top 12 ist oder was, das ist ja auch bei Clyde Edwards-Helaire das gewesen, ne, war ein Borderline First Rounder, war Running Back 19 oder 18 in der Saison und war ein ganz klarer Bust, ne. Das, du willst halt diese ersten 4-5 Picks halt nicht verschenken. Und bei Henry kann man sich schon die Frage stellen, nimmt man da lieber einen Tyreek Hill oder einen Devonta Adams oder einen Hopkins, als dann halt den Running Back. Aber ich würde da immer noch den Running Back nehmen, weil er halt einen hohen Floor hat, aber das ist halt schon, glaube ich, so der erste Running Back, wo man sich die Frage stellen kann.
Ja, auf jeden Fall. Dann gibt's jetzt nach ADP Ezekiel Elliott, Nick Chubb. Ich glaube, die polarisieren nicht so wie der nächste, und das ist Saquon Barkley. Saquon Barkley natürlich auch aufgrund seiner Verletzung, ne? Also wird im Moment ein bisschen downgegradet. 7 ist sogar noch relativ hoch für das, was ich teilweise auf Twitter und so lese. Was sagst du zu Saquon Barkley? In Redraft natürlich sind wir ja hier jetzt, deswegen was macht das mit dir so an 7?
Ja, also erstmal zu Elliott vielleicht. Also bin ich da auch verwundert, dass er so früh genommen wird, weil bei Elliott habe ich tatsächlich auch das Gefühl, dass die Twitter-Gemeinschaft oder die Fantasy-Football-Community den ein bisschen low hat. Christoph Krüger hat den ja auch ziemlich low. Ich habe da keine Bedenken, wie gesagt, mit Dak und mit der O-Line, mit der fitten O-Line war er Running Back 3 in den ersten 5 Wochen. Ich habe da keine Bedenken, dass er da zu alter Form wieder zurückfindet. Bei Barkley tatsächlich habe ich ihn auch wieder auf 7 hochgestuft. Ich hatte ihn zwischendurch, glaube ich, auf 14, als diese News rauskam, dass er die ersten 3 Wochen fehlen soll, weil ich mir dachte, okay, 3 Wochen fehlt er, dann vielleicht Woche 4 langsam rangeführt, Woche 5 langsam rangeführt und dann bist du schon Woche 6 und hast immer noch keinen Workhorse Barkley, aber mit der News hast du dann Woche 1, wo er schon spielen soll, vielleicht sogar ein Preseason-Spiel spielen soll, in Woche 3 eventuell, ja, also alles in Anführungszeichen, habe ich ihn wieder auf Running Back 7, weil das so, ja, nach Elliott und nach Henry halt so dieser nächste Workhorse ist, ne? Danach kommen nicht mehr viele, also zumindest in meinem Ranking habe ich dann halt einen Chubb, einen Eckler, die halt, ja, sehr, sehr gute Running Backs sind, aber halt nicht diese hohe Workload sehen werden, wie Saquon Barkley, der halt seine 25 Touches sehen wird und vor allem auch im Receiving Game richtiger, ja, richtig geil ist. Von daher habe ich ihn wieder auf 7 und hoffe einfach, dass er Woche 1 fit ist und da halt seine 15 Carries sieht, ja, und in Woche 2 dann dann seine 20 und ne, dass sie ihn so ranführen, als halt erst in Woche 3 langsam ranführen, ist halt ein enormer Unterschied.
Genau, ich habe ihn auch relativ herabgestuft auf 12, nachdem da die News kam, aber jetzt, wenn er spielen soll, dann ist das bei mir genauso. Also wird er auch wieder da oben landen, aus den Gründen, die du schon angesprochen hast. Ne? Also das Bustpotenzial bei Saquon Barkley sehe ich tatsächlich als sehr gering dann an. Viele führen natürlich die Verletzungsanfälligkeit an, aber ich persönlich sage immer, wettet nicht auf irgendwelche Verletzungen, weil vor allem, wenn ihr auf Verletzungen wettet, ne, dann könnte man das Argument genauso für Dalvin Cook finden. Weiß jetzt gerade gar nicht, wie auf Christian McCaffrey verletzt war oder ob das nur die letzte Saison war, aber ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Kann man irgendwie bei jedem finden.
Ja, das also Verletzungen als Argument ist immer, ja, ist immer billig, ne? Kannst du bei jedem
spielen. Genau, genau. Dann nach Saquon Barkley kommt auch schon Jonathan Taylor, wir hatten es eben gesagt, denke ich auch, jetzt mit Quentin Nelson zurück, ist das durchaus okay. Aaron Jones, auch Devonta Adams als erster Wide Receiver. Ich finde, da kann man auch drüber streiten, wer da der Erste ist, aber Bustpotenzial hat weder ein Devonta Adams noch ein Tyreek Hill. Ja. Von daher. Jo. Ja. Travis Kelce geht in Half PPR an 11 und in PPR sogar an 7, habe ich eben gesehen. Also da wird endlich mal der Spot ihm dann auch gerecht. An 11 würde ich ihn ja mit Kusshand nehmen. Auch überhaupt kein Bustpotenzial. Ich hab tatsächlich, weil ich keinen Case finden konnte, der Travis Kelce so ein bisschen Bustpotenzial gibt, habe ich gegoogelt und wobei, jetzt schreibt mein Kleiner. Ich muss ein bisschen leiser sein. Selbst es findet einfach keiner einen Case für Travis Kelce, außer Alter, ne? Alter, die Kleinen und hier und jenes, aber das ist natürlich völliger Bullshit. Also es gibt einfach keinen Case, in dem Travis Kelce irgendwie basten sollte. Von daher,
Die letzten 5 Jahre Tight End 1 in PPR. Ja.
Genau.
Das ist wirklich crazy.
Und dann kommt jemand mit Austin Ekeler. Du hast gesagt, der ist kein Workhorse, aber geht auch an 13, ne? Wie hoch ist an 13 dann sein Bustpotenzial?
Ja, gar nicht, ne? Also null, null. Also Austin Ekeler bei mir Running Back 9 und wirklich einer, wo ich sage, wenn der in die zweite Runde fällt, ist geil einfach. Ne? Ich meine, ist nur mein Running Back 9, aber hat übertrieben viel Upside. Und auch da, ne, Anthony Lynn sagte auch, dass da viele in der Rotation sein sollen, ne, mit Justin Jackson, mit Larry Roundtree und Joshua Kelly Group. Ich weiß gar nicht, Joshua Kelly, ob der irgendwie das Roster macht, weil es sah auch wieder übelst schlecht aus einfach. Also tut mir echt im Herzen weh. Tut mir sehr leid für den Tipp letztes Jahr, aber Joshua Kelly, Mann ey, warum bist du so schlecht? Also es kann durchaus sein, Justin Jackson ist derjenige, der jetzt irgendwie im Training Camp am meisten überzeugt hat, aber Larry Roundtree ist auch noch da. Also ne, die werden schon auch ein bisschen reinfressen da bei Austin Ekeler, aber Austin Ekeler ist einfach so gut, so ein guter Running Back, ähnlich wie Aaron Jones. Ja, die Rolle ist relativ gleich, Spielstil ist relativ gleich gut, Ekeler ist noch ein besserer Receiver, vielleicht Aaron Jones etwas besserer Runner, gleicht sich so ein bisschen aus. Aber die sind halt keine True Workhorses, aber klare Leadbacks mit unglaublichem Talent und mit in Ekelers Fall auch mit einer glaube ich, guten O-Line, von daher, ja, muss das auf jeden Fall sehr, sehr klicken und hat halt das Potenzial, Top 5 zu finishen. Von daher ist das für mich eher ein Boom-Kandidat als ein Bust-Kandidat. Wenn wir das jetzt in die Rubrik hier heute einfügen wollen, ist der Bust ja. Zero.
Ja. Ja, genau, Boom ist natürlich schwer von 13 irgendwie, ja, doch, top ist ein Boom dann Top 5. Ich habe ihn ja auch relativ hoch, ja, ich glaube, auf 7 müsste ich jetzt gucken oder so, aber jo, passt. Stefon Diggs natürlich mein erster Bustkandidat, was gar nicht an Stefon Diggs liegt, sondern an Josh Allen. Ihr wisst es alle, ich bin kein großer Josh Allen-Fan und bin allein auf weiter Flur, indem ich sage, er hatte eine Ausreißersaison letztes Jahr und wird eben die Kleinen, den Deep Ball nicht mehr so akkurat anbringen wie letztes Jahr. Deswegen Stefon Diggs weniger Bälle fangen und über die Volume kommt er immer noch. Ja.
Für wie viele Targets siehst du den ungefähr? Für 130, 140, 150, 160? Wie viel siehst du da ungefähr? Der hat letztes Jahr 166 Targets.
Ja, das ist eben das Ding. Also die Targets wird ja auch, also nicht die 166, aber ich glaube, es wird sich dann schon irgendwie so, boah, was ist so ein Elite-Wert? Da sind wir schon bei 100, 140 so ungefähr. 130, 140 sind schon so Elite und ich glaube, die wird er halt trotzdem noch sehen, ne? Also da führt gar kein Weg dran vorbei, ne? Deshalb, die Receptions werden dann eher das Problem, aber nichtsdestotrotz, also Stefon Diggs, ich muss mal gerade gucken, wo ich ihn habe. Ich habe ihn trotzdem noch als Wide Receiver 2 irgendwo einklassifiziert.
Zap, okay, zap. Krass, das ist wirklich krass. Okay.
Ah, guck, so schlecht bin ich doch noch nicht. Ich habe ihn gar nicht so schlimm. Ich bin auf Wide Receiver 9, nämlich mit ihm. Okay. Deshalb, also ja, braucht man jetzt auch nicht vom Bust sprechen, von daher passt das Ganze.
Ja, also mein Wide Receiver 3, wie gesagt, Volume wird da sein. Ich bin jetzt nicht so der Allen-Hater wie du. Ich würde so ein bisschen einpendeln, ja, aber ein bisschen overperformed, aber ich glaube, so eine Carson Wentz Ischke, wie sagt man auf Englisch, Carson Wenschke Season wird er nicht sehen. Von daher, also ich denke schon, dass Josh Allen schon besser spielen wird, aber Stephon Diggs ist halt High Volume und ist halt auch ein guter Receiver, muss man halt auch sagen. Ne?
Also ja, daher, das ist so.
So einfach kannst du ihn jetzt auch nicht im Zaum halten und von daher Diggs für mich Top 3 bei mir in meinem Ranking. Aber man kann auch Hopkins auf 3 setzen, weil Hopkins auch geil ist, von daher.
Ist er nach Keenan Allen der beste Route Runner der Liga? Das könnte man.
Ja, fair auf jeden Fall. Kann man mal, muss man mal eruieren. Ja.
Ne, so ist es. Dann kommt Najee Harris und bei Najee Harris sehe ich tatsächlich auch wenig Busspotenzial. Ich fand, der sah jetzt echt irgendwie nicht so geil aus irgendwie, aber nichtsdestotrotz, also
die guten Plays in der Preseason wurden zurückgewiffen wegen Holding.
Ja, stimmt,
das ist
ja.
Das ist der Klassiker. Denkst du dir so, boah, geiler Run, auf einmal Flagge zurückgenommen. Ja, aber klar, wird seine Touches bekommen, hat absolut keine Konkurrenz, sind wir alle schon durchgegangen, von daher, ist er für dich ein First-Rounder oder ist er kein First-Rounder für dich?
Der First-Rounder auf keinen Fall. Also, nee. Also selbst wenn ich irgendwie keinen der Top-Runningbacks kriege und Travis Kelce verpasse und dann sind wir ja schon am Ende der ersten Runde, dann nehme ich immer noch lieber DeAndre Hopkins, Adams oder Hill.
Mhm, ja, fair. Also für dich so Mitte, zweite Runde?
Ja, ich denke, da ist er ganz gut angesiedelt. Haben wir Rankings rausgebracht. Ne? Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier nichts Falsches erzähle. Aber ja, ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus Mitte, zweite Runde anpeilen an 33 overall. Also Ende, Turn Runde 2, Runde 3. Dann haben wir Antonio Gibson natürlich. Also an 16 würde ich sagen, hat er überhaupt kein Basspotenzial. Auch für dich nicht?
Ja, doch. Ist schon, ja, doch. Ich kann mir schon vorstellen, dass das in eine falsche Richtung läuft. Ich meine, der hat schon diese Hurry-Up-Offense, sieht er auch. Hat auch Receptions gesehen in der Preseason jetzt. Also spricht schon sehr viel dafür, aber es spricht halt auch vieles dagegen. Ne? Ryan Fitzpatrick wirft nicht gerne auf Running Backs. Die Offense insgesamt, ne, wie ist Ryan Fitzpatrick? Sehen wir den Ganzlinger geilen Typen Fitzpatrick oder sehen wir denjenigen, wo wir sagen, oh shit, also gut, dass der nur Backup-Quarterback in seiner Karriere war. Also das ist schon auch so ein bisschen, die O-Line ist auch nicht so die beste. Ne? Patterson hatte jetzt einen geilen Auftritt. Wer weiß, ob er vielleicht ein bisschen was reinfressen wird. Also mir geht es halt darum, dass für mich Antonio Gibson kein 20-Touch-Guy ist, sondern eher so ein 15-Touch-Guy. Und damit muss dann halt was machen und dann muss man gucken, was ist mit den Targets, was ist mit den Receptions und da habe ich halt so meine Zweifel und deswegen, naja, also klar, bei der ADP ist es natürlich schwer zu basten, aber ich würde sagen, der ist für mich eher so ein Ende zweite Runde Running Back als irgendwie Early Round Second oder so, also für mich eher Ende zweite Runde.
Also ihr wisst es alle, Antonio Gibson, mein Boom-Spieler natürlich, Top 5 Potenzial für den Running Back 1 und letztes Jahr habe ich Calvin Ridley und DK Metcalf vorhergesagt, also Leute, wenn ihr mir nicht vertraut, wem dann? Ich habe natürlich auch Derrick Henry als Bust vorhergesagt, aber man muss immer nur das Gute erwähnen, habe ich von dir gelernt, Raphael.
Safe.
Immer nur das, was eingetroffen ist. Ja. Von daher passt das. Yo, dann haben wir die Andrew Hopkins und Ivan Sörensen fragt nämlich, hat Stephon Diggs höheres Bust-Potenzial als die Andrew Hopkins und für mich auf jeden Fall. Weil DeAndre Hopkins ist mein Wide Receiver 1, glaube ich sogar. Jetzt muss ich gucken. Aber ja, ich meine, ich hätte ihn sogar als Wide Receiver 1.
Warum kenne ich dein Ranking besser als du?
Ja, das ist eine gute Frage. Einfach, ja, ist DeAndre Hopkins, ne? Also für mich ist ja sowieso DeAndre Hopkins, Devonta Adams und Tyreek Hill, die kannst du so in einem Tier packen, da machst du bei allen drei nichts verkehrt. Aber DeAndre Hopkins hat für mich überhaupt kein Bust-Potenzial und ja, auch kein Boom-Potenzial, weil er natürlich schon der Wide Receiver 4 jetzt hier in dem ADP ist, also ja, gehört dahin. Also und Dix höher für mich, höheres Passpotenzial.
Ich glaube, Dix wird mehr Opportunity sehen als Hopkins. Also ich glaube, Dix hat gar keine Konkurrenz mit Emmanuel Sanders, mit Cole Beasley, war es das eigentlich schon, ne? Gabriel Davis, klar. Aber ich glaube, Hopkins hat dann mit AJ Green, mit Kirk, mit dem Rookie, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und natürlich mit Kyler Murray selber, der viel mehr läuft als auch Josh Allen. Hat er, glaube ich, mehr Konkurrenz. Nein, ich meine, die Pace ist höher bei den Cardinals und so, aber wenn man mich jetzt zwischen diesen zwei hochklassigen Wide Receivern fragt, würde ich eher sagen, etwas bei Hopkins wegen Volume. Und es kommt drauf an, wie man die Quarterbacks evaluiert. Wenn man jetzt Josh Allen nicht geil findet, dann muss man Diggs nennen. Wenn man sagt, okay, Josh Allen wird so, ne, regressieren, aber jetzt nicht so in dem Maße, wie Christian das jetzt denkt, dann kann man, glaube ich, auch faire Punkte für Dix nennen, dass er da nicht bastelt und eher Hopkins, aber sind beide close für mich. Für mich der eine auf 3, der andere auf 4, von daher will ich da jetzt gar nicht lange drum rumreden, aber das höhere Potenzial sehe ich eher bei Hopkins.
Ja, ist auf jeden Fall fair.
Weil es ist ja schon teilweise sehr deprimierend, ne? Also deprimierend, also wo der da gespielt hat und du hast gesehen, okay, der hat einfach die Targets nicht gesehen, ne? Also Cliff Kingsbury ist halt auch so ein komischer Coach, wo man irgendwie sich denkt, Mann, was machst du da, ne? Gibt Drake die ganze Zeit den Ball, obwohl er irgendwie total scheiße läuft und setzt Hopkins nicht ein und ne? Wissen wir selber, diese kurzen Pässe auf Fitzgerald und so. Also irgendwie Kingsbury schwimmt mir immer so im Kopf rum, dass ich da irgendwie immer Schiss habe.
Ja, gut. Also Targets waren ja schon da, aber vor allem, was du auch sagst mit den kurzen Pässen auf Larry Fitzgerald, ist natürlich, also die Rolle nimmt jetzt Rondell Moore hervorragend ein, hat das richtig gut gemacht in seinem ersten Spiel und ich glaube, das kann ganz gut werden. Ich habe ja auch AJ Green höher als viele andere, weil ich einfach glaube, die Offense wird generell ganz gut oder muss ganz gut werden. Wenn sie nicht ganz gut wird, dann gehört Cliff Kingsbury auch irgendwo zum Mond geschossen. Genau, und von daher, Kyler Murray muss den nächsten Step machen und wenn das alles nicht passiert, dann ist natürlich dieses Passpotenzial da und dann stimme ich dir vollkommen zu. Dann, aber ich glaube natürlich nicht dran, ich glaube, es wird alles gut. Dann geht schon Patrick Mahomes an 18, tatsächlich, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Patrick Mahomes muss an seinem Ceiling performen, was er, glaube ich, auch wird. Aber trotzdem ist das Passpotenzial bei einem Quarterback an 18 natürlich riesig.
Er muss jede Woche an seinem Ceiling performen. Ja. Das ist das Ding bei Quarterbacks. Die müssen jede Woche ihre Punkte machen. Die dürfen sich keine 15-Punkte-Woche erlauben, weil dann startet der andere Derek Carr, der macht 28 und zack, Positional Value für die Tonne. Und deswegen muss er halt jede Woche am Ceiling performen, wenn er an 18 geht. Das ist halt komplett crazy. Ne? Also klar, wenn der vierte Runde fällt und so, kann man Argumente finden, den zu picken. Ich würde es immer noch nicht machen. Fünfte Runde ist für mich so, wo ich sage, okay, nehmt den da in 1QB-League mit normalen Scoring. Aber ja, 18 ist crazy.
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich auch völlig raus. Ja, dann haben wir meine letztjährigen Boom-Spieler mit Calvin Ridley und DK Metcalf an 19 und 20. Und da habe ich ich habe bisher noch keinen von den beiden in einem Draft gekriegt, weil ich irgendwie bei beiden so jetzt nicht enormes Bust-Potenzial sehe, aber irgendwie trotzdem, ja, so ein bisschen tiefer bin als der Consensus. Wide Receiver 5 ist Ridley und Metcalf ist Nummer 6. Ja, und irgendwie bin ich da so ein bisschen, wenn es auch bei Ridley zum Beispiel nur ein Spot ist, Ridley habe ich an 6, er geht an 5, aber overall irgendwie bin ich noch nie in die Region gekommen, wo er so sexy war, dass ich ihn picken wollte, beziehungsweise wo er noch verfügbar war. Aber hohes Bass, ich würde das Basspotenzial bei Ridley vor allem irgendwie bei keine Ahnung, das ist irgendwie 10% sein, weil Matt Ryan ist ein geiler Quarterback und er hat halt keine Konkurrenz. Ne? Es wird jetzt sein, dass er eben der klare Nummer 1 Wide Receiver ist, die Nummer 1 Cornerbacks sehen wird und alles, vielleicht hier und da auch Double Coverage und das ist so das Einzige, was sein Ceiling auch limitiert. Und ansonsten sehe ich da nicht viel an Basspotenzial. Bei DK Metcalf ist es ein bisschen anders. Ich sehe auch Tyler Lockett tatsächlich noch gut im Rennen. Denke nicht, dass DK Metcalf diese ganz klare Nummer 1 sein kann, was er für den Wide Receiver 6 sein sollte. Wenn er den nächsten Schritt nach vorne macht, dann hat er natürlich trotzdem immer noch enormes Boom-Potenzial. Den nächsten Schritt nach vorne, vor allem im Route Running, meine ich jetzt. Aber ich sehe bei DK Metcalf tatsächlich das Bust-Potenzial ein bisschen höher noch als Calvin Ridley. Muss ich jetzt Prozente sagen? Keine Ahnung. Also 20%. Oder was?
Ja, also für mich ist es, ich kann es nicht verstehen, dass DK Metcalf so früh geht. Also ich habe ihn auf 9, ja, aber ich habe ganz klare Target-Leader, also die eine hohe Target-Share sehen werden, also 150, 160 Targets, Wide Receiver mit halt Calvin Ridley auf 5, Keenan Allen auf 6, Terry McLaurin auf 7, Allen Robinson auf 8 und dann kommt DK Metcalf auf 9, weil er einfach dieses Volume nicht sieht. Ja, letztes Jahr 129 Targets, ich glaube, das war schon sehr gut. Ich glaube, Tyler Lockett wird dieses Jahr ein bisschen mehr davon noch sehen und vielleicht entwickelt sich ja noch ein Wide Receiver 3 in dem Team. Vielleicht entwickelt sich noch ein Tight End, der noch mehr was sehen wird. Von daher, DK Metcalf geht mir viel zu früh und ist mir viel zu hoch an der Stelle. Calvin Ridley im Gegenteil, kann man sogar auch von mir aus als Wide Receiver 2, Wide Receiver 3 sehen, weil einfach das Volume da sein wird. Die Frage ist natürlich, was mit Double Coverage, aber er hat ja gezeigt, als Julio Jones nicht da war, hat er auch Double Coverage gesehen und hat einfach performt ohne Ende. Von daher ist das da eigentlich das Passrisiko 2% oder so. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich habe den einmal Ende zweite Runde bekommen in einem Draft. Das war natürlich Mörder. Da hatte ich McCaffrey an 1.1 ja. und dann Calvin Ridley 2.12. Das war crazy. Also ne, wenn er bis dahin fällt und das dein Wide Receiver 1 ist, all day long, bei DK Metcalf eher nicht.
Ja, also ich habe DK Metcalf von 14 Jahren, wo du es ansprichst. Ne? Keenan Allen ist für mich zum Beispiel so einer, den pick ich wirklich all day long, weil er für mich einfach überhaupt kein Bust-Potenzial hat. Keenan Allen hat nur Boom, Boom, Boom auf der Stirn stehen. Kommen wir später noch zu, der geht an Position 29 overall und deshalb den pick ich easy vor DK Metcalf. Ja, deswegen. Alles easy. Dann Joe Mixon und Clyde Edwards-Helaire. Wie siehst du das Bustpotenzial bei denen? Die beiden finde ich sehr spannend. Die könnten tatsächlich beide so ein bisschen busten für mich. Joe Mixon wird ja seit ich glaube, 3 Jahren als der Boom-Running-Back verschrien, ist dann mal verletzt und mal hat ein Gio vor sich und keine Ahnung was. Ist dieses Jahr endlich sein Jahr? Wir glauben ja. Ich sehe bei ihm großes Boom-Potenzial tatsächlich. Er könnte bei der richtigen Usage auch diesen Sprung in die Top 6 bis 8 Running Backs schaffen, denke ich. Und das Bust-Potenzial sehe ich bei ihm tatsächlich sehr gering.
Wir glauben jedes Jahr, dass er da die Top 4 knacken kann. Ja. Leider noch nie geschafft. Ne? Entweder verletzt oder Offense war schlecht, O-Line nicht vorhanden. Und ja, also Joe Mixon, wir hoffen es alle, das Talent ist da, die Opportunity sollte auch da sein. Ich habe ihn auf 10, gerade deswegen, weil wir es noch nicht von ihm gesehen haben. Vielleicht ist es auch ein dummer Ansatz, ja, zu sagen, okay, was haben wir bisher gesehen und projecte ich deswegen ihn halt auf 10. Und wenn ich da jetzt irgendwie reingehen würde und sage, der geht in sein zweites Jahr, dann, ne, also wie halt irgendwie vor 3 Jahren, wo ich gesagt habe, okay, das ist für mich ein Top 5 Running Back, wurde dann wieder enttäuscht. Also Joe Mixon bleibt halt ein Case, wo man sich denkt, ey, der hat alle Anlagen, aber die Coaches haben ihn teilweise nicht so eingesetzt, Alter, auch gerade halt, was die Receptions angeht. Ja, jetzt ist Gio weg, das war eigentlich ein positives Zeichen, aber sie haben natürlich auch noch andere Running Backs gedraftet dann, die auch Pässe fangen können und wo dann auch im Training Camp ne, ein paar Noises kamen. Aber ich denke schon, dass er dieses Jahr schon Workhorse sein kann. Die Frage ist halt, wie gut sind die Bengals, wie gut ist die Offense, passen sie vielleicht zu viel, ja, um Joe Mixon so in die Top 5 rein zu klassifizieren, kann natürlich sein, aber Joe Mixon ist für mich jemand, wenn der in die dritte Runde fällt, dann ist das ein Stil für mich, ne? Ich habe ihn jetzt in den meisten Drafts, weiß ich gar nicht, die ADP habe ich jetzt nicht verstanden, aber ich habe ihn in den meisten Drafts so schon, ne, erste, also Ende erste, Anfang zweite, ging er eigentlich immer vom Board. Und da ist eigentlich für mich so, dass ich sage, da nehme ich lieber einen Wide Receiver als Joe Mixon, weil ich einfach, glaube ich, tatsächlich vielleicht sagen muss, dass die Erfahrung mir zeigt, besser nicht.
Ja, genau. Also wenn da einer der Top 5 Wide Receiver da ist, dann ist das bei mir auch so. So Mitte Runde 2 schlägt das dann um. Wenn Darren Waller noch da ist, dann nehme ich Darren Waller lieber. Aber ja, wenn dann so die eben Hopkins, Hill, Adams und Dix in deinem Fall dann ja weg sind, dann schlägt die Stunde des Joe Mixons, würde ich sagen. Und genau, nach Joe Mixon, also nach jetzt kommen Clyde Edwards-Helaire, J.K. Dobbins, als Running Back noch David Montgomery, Josh Jacobs, Chris Carson. Und da ist für mich schon so dieser Tier-Drop-Off, ne? Wenn es um Boom oder Bust geht, sehe ich Chris Carson da tatsächlich noch nicht mal so drin. Aber Clyde Edwards-Helaire, J.K. Dobbins, das sind für mich Running Backs, die haben schon Bust-Potenzial tatsächlich. Auch wenn ich bin ja großer J.K. Dobbins-Fan. Aber man kann auch einen Case finden, um zu sagen, ey, die haben Gus Edwards bezahlt. Gus Edwards war letztes Jahr schon, hat ihm ordentlich reingefressen. J.K. Dobbins hat nur von den Touchdowns gelebt. Und ja, geh weg mit J.K. Dobbins, der hat Bust ohne Ende. Ja, Clyde Edwards-Helaire genauso.
Ja, eher J.K. Dobbins für mich tatsächlich, weil der beste Running Back ist Lamar Jackson bei den Ravens. Dann kommt J.K. Dobbins und dann kommt Gus Edwards. Das sind halt 3 Spieler in dem Backfield, was halt nicht geil ist. Ne? Also die Goal-Line ist ein Problem, Receiving Game ist ein Problem, hat echt viele Touchdowns erzielt, war sehr effizient, was halt für sein Talent spricht, was wir ihm auch gar nicht absprechen möchten. Aber die Opportunity wird, glaube ich, nicht so hoch sein wie bei Clyde Edwards-Helaire, der halt nur neben sich der Williams hatte und Jared McKinn. Und ja, wie gesagt, ich denke, es geht bei Clyde Edwards-Helaire eher so in die ersten 6 Wochen letzter Saison als die Wochen mit Le'Veon Bell, wo er halt nicht mehr so viel Spiel gesehen hat. Ich denke, das wird sich schon ein bisschen ändern. Aber bei den Chiefs, die haben es ja schon mal angesprochen, ne? Nur weil das eine geile Offense ist, heißt es nicht, dass der Running Back geil performt, weil halt die beste Waffe der Chiefs ist das Passing Game, ist Patrick Mahomes. Und deswegen werden sie halt nicht so oft laufen, aber wenn sie es tun, werden sie es halt mit Clyde Edwards-Helaire tun. Und ich glaube, diese Saison wird er eine bessere Rolle sehen als letzte Saison mit Le'Veon Bell an seiner Seite. Deswegen, das Potenzial des Bustens sehe ich bei J.K. Dobbins deutlich höher als bei Clyde Edwards-Helaire.
Ja, das Problem bei Clyde Edwards-Helaire ist ja, dass er nicht nur als Le'Veon Bell kam, schon Usage gefressen sah, sondern auch mit, die haben so viele Williams, mir fehlt jetzt Daryl, ist es, glaube ich, ne? Daryl Williams hat ja auch super viel da reingefressen und ja, es ist so, ich will jetzt auch nicht sagen, Clyde Edwards-Helaire ist ja auch so einer, der kann locker in den irgendwie Top 8 Running Backs finishen, wenn alles gut läuft. Und deswegen, ich will ihm dieses Potenzial gar nicht absprechen. Das Bust-Potenzial ist für mich halt trotzdem irgendwie auch bezifferbar, sag ich mal. Also auch jetzt nicht riesig, wo ich sagen würde, es ist ein Fade für mich. Aber ja, also ich würde ihn trotzdem Ende der zweiten Runde gerne nehmen, wenn jetzt der Wide Receiver mir nicht gefällt und mal gucken, was ich so genommen habe in der ersten Runde, welcher dann Wide Receiver genommen haben. Also je nachdem, welcher Running Back, je nachdem, welcher Wide Receiver da noch da ist. Ja, könnte ich mit Clyde Edwards-Helaire super leben als mein Running Back 2, ne?
Ja.
Von daher, ja, Damien schreibt hier einer, ne, Damien ist letztes Jahr outgeoptet.
Ja, genau, outgeoptet. Aber das Ding ist halt, Clyde Edwards-Helaire hatte letztes Jahr schon 53 Targets und J.K. Dobbins nur 24 Targets, ne?
Ja, ja.
Und das wird ja bei Clyde Edwards-Helaire eher steigen als sinken und bei J.K. Dobbins ungefähr gleich bleiben. Deswegen ist da schon, allein das schon für mich ein Indiz dafür, dass es eher dann J.K. Dobbins der Bust ist, oder ne, zwischen den beiden, ich sage jetzt nicht, dass J.K. Dobbins busten wird. Zwischen den beiden. Und ja, J.K. Dobbins für mich eher so ein Ende-Drittrunden-Running-Back und Clyde Edwards-Helaire für mich eher so Ende-Zweite, Anfang-Dritte.
Jetzt kommen zwei ganz spannende Personalien. A.J. Brown unter anderem, der war, glaube ich, teilweise Top 5 Wide Receiver, bevor Julio Jones kam. Und Justin Jefferson, wo viele irgendwie vergessen, dass Adam Thielen auch noch existiert. Wobei Adam Thielen und Stephon Diggs ja auch immer so irgendwie Wide Receiver, obwohl Justin Jefferson ist hier noch Wide Receiver 7, also noch relativ hoch tatsächlich. Ja, deswegen, was sagst du zu dem Bustpotenzial dieser beiden? Fangen wir mit A.J. Brown an, der ein Spot später geht als Justin Jefferson.
Das Ding ist halt, die Titans Offense ist halt sehr, sehr schwer zu predikten momentan. Gerade auch auf der Receiver-Position, weil Julio Jones da ist. Also ich meine, davor Top 5, ja, gehe ich mit. Weil dann hast du halt die 150, 160 Targets und jetzt hast du halt die 120 oder so. Und das ist halt ein Unterschied. Und von daher, Julio Jones, wenn der fit bleibt die ganze Saison, wird er wahrscheinlich da die 1 eher sein. Ist das jetzt gut für A.J. Brown oder schlecht? Würde ich zeigen. Ich würde eher sagen, dass Justin Jefferson die unbestrittene Nummer 1 ist bei den Vikings, klar vor Adam Thielen, hat ja auch gegen Ende der Saison klar die meisten Snaps gesehen, Targets gesehen, gegen die Nummer 1 Coverage gespielt, aber ob jetzt A.J. Brown die klare 1 vor Julio Jones ist, das glaube ich halt eher nicht, ja. Das ist wahrscheinlich eher so eine 1A, 1B Variante und bei den Vikings ist es ganz klar für mich Justin Jefferson, von daher sehe ich das Passpotenzial bei A.J. Brown etwas höher als bei Justin Jefferson. Aber auch die Boom-Seite, das Upside von A.J. Brown ist etwas höher als bei Justin Jefferson, weil A.J. Brown halt wenn mit dem Ball in der Hand ist halt eine komplette Vollmaschine. Und deswegen sehe ich das so, ja, so 50-50, aber schon dann eher auf der A.J. Brown-Seite.
Ach, ich würde mir ja wünschen, dass Kellen Mond startet bei den Vikings. Nicht nur, weil ich ihn in der Analytics Dynasty League habe, sondern einfach wird mir Spaß machen, im Gegensatz zu Kirk Cousins. Das ist irgendwie so ein geringer, ein hoher Floor halt irgendwie, aber ja, auch nicht mehr und eben auch nicht weniger. Ich sehe Justin Jefferson und Adam Thielen natürlich enger beieinander als du und auch viele andere. Und sehe es bei Tennessee ein bisschen anders. Julio Jones ist für mich da die unbestrittene Nummer 1. Deshalb habe ich ihn auch relativ hoch. Und glaube, dass er da ja die meisten Targets sehen wird und Touchdowns war ja immer so eine Sache schon bei den Falcons, aber ich glaube, er wird da den größten Floor haben und A.J. Brown könnte mit Upside noch punkten. A.J. Brown für mich aber tatsächlich geringes Bustpotenzial, muss ich sagen. Also ich habe ihn jetzt auf 12. Gut, da ist er generell bei mir schon sehr niedrig. Hier ist er jetzt auf Wide Receiver 8, also ich würde sagen, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, ne, so Wide Receiver 10 oder so ist jetzt, da hat er für mich überhaupt kein Bustpotenzial, also Wide Receiver 1 wird er trotzdem noch. Ich glaube, dass Julio Jones und AJ Brown da gut koexistieren können und das, wenn es gut läuft, eine richtig geile Offense für die Receiver wird. Weil man muss ja auch ehrlich sein, es gibt nur die beiden. Ne? Es ist wie bei den Vikings, Justin Jefferson deswegen. Ne? Genau, da geht er auch. Also es gibt nur die beiden und mehr wird da nicht mehr rumkommen. Bei den Vikings eher noch Irv Smith als bei den Titans. Wer ist denn jetzt überhaupt? Anthony Firkser, genau, danke. Von daher, ja, ich sehe das Bustpotenzial tatsächlich gering, aber das Boompotenzial bei beiden auch mäßig. Also deswegen.
Lange Rede ohne Sinn. Titans, ja, lange Rede ohne Sinn auf jeden Fall. Die Frage ist halt bei den Titans, wer ist der letztjährige AJ Brown und wer ist der letztjährige Corey Davis? Oder gibt es einen letztjährigen Corey Davis gar nicht und es gibt einen letztjährigen AJ Brown und AJ Brown Light? Ja, also wenn es einen Corey Davis geben sollte, letztjährigen, dann haben wir halt ein echtes Problem. Ich glaube halt, dass die schon ein bisschen mehr passen müssen, einfach weil die halt so zwei extrem gute Wide Receiver haben. Von daher, ja, ist für mich das Bustpotenzial auch nicht riesig, aber es ist halt bei den Wide Receivers ist halt so, da kannst du halt nicht so viel falsch machen, glaube ich, in diesen Spots.
Ja, wenn wir schon Vergleiche anstellen, dann wird es natürlich eine Mike Evans-Chris Godwin-Kombo.
Okay. Ja.
Das ist, glaube ich, eher möglich, als dass einer von den beiden der Corey Davis wird, weil AJ Brown ist super talentiert, ein super geiler Receiver und Julio Jones, ja.
Ja, klar.
Wenn er fit ist, was er dann immer freitags ist, dann läuft die Sache. Ja. Wir sind jetzt gerade schon an 26, kommen dann die beiden Titans, Darren Waller und George Kittle. Auch für mich überhaupt kein Bustpotenzial. Darren Waller könnte sogar noch das Ganze ausstechen an 26. Das ist ja schon Runde 3 dann. Ich nehme ihn überall in Runde 2, wenn ich die Chance habe.
Ja.
Sehr spannend.
Wo? Also Mitte oder Ende Runde 2?
Ich habe ihn bisher, habe ich ihn Mitte Runde 2 auch schon mal? Also ich war bisher Ende Runde 2, wenn er da noch da war, dann habe ich ihn auf jeden Fall genommen. Mitte Runde 2 kommt es dann drauf an, ne?
Ist wenn dann so jemand, dein Liebling noch da ist, ne?
Genau, manchmal fällt Antonio Gibson auch Mitte Runde 2.
Wenn Antonio Gibson noch da ist, ja.
Oder, ja, Mixen da, doch, ich glaube, ich würde trotzdem noch eher, jetzt muss ich wieder auf mein Overall-Ranking gucken, nicht, dass ich hier wieder, aber ihr wisst ja eh, Rankings, ne, immer ein bisschen adjustieren nach den persönlichen Vorlieben und allem Pipapo. Also Joe Mixon und Darren Waller würde ich schon wieder ins, wüsste ich nicht gerade, müsste ich spontan aus dem Bauch raus, aber es ist für mich so eine Ebene. Dann kommt danach David Montgomery, was sagst du dazu? Wie hoch ist das Bustpotenzial mit Khalil Herbert und Terry Cohen bei David Montgomery?
Und Damian Williams, der ja Receiving Work gesehen hat, weil Terry Cohen nicht fit ist. Boah, ja, der Montgomery, ne? Volume Kills, wir hoffen, dass er die Volume bekommt. Wenn nicht, dann passt Risiko sehr, sehr hoch. Und wenn du mich jetzt im Vakuum fragst, würde ich sagen, also die Chance, dass er nochmal so ein Finish hinlegt, also Top 6 oder Top 10 oder Running Back 1, sagen wir mal, wetten wir mal die Ausgangsposition, ob ein Running Back 1 sein kann, sage ich 80% nein.
Ja, also ich sehe bei David Montgomery tatsächlich, das ist für mich so ein Spieler, wo ich mir denke, also erstmal denke ich mir scheiße, dass ich ihn weggetrailt habe für Philipp Lindsay. Aber
yes, Baby, Junge.
Im nächsten Atemzug denke ich mir, es gibt so nichts dazwischen für mich irgendwie. Entweder ist er ein Running Back 1, wenn er die Receiving Work genauso wie letztes Jahr sieht, scheiß mal auf, code mal auf Terry Cohen, der wird irgendwo in der Versenkung verschwinden. David Montgomery ist Workhorse in Chicago mit neuem Quarterback, guter Offense. Dann hat er für mich Potenzial, Running Back 1 zu finishen, Running Back 1 ist ja schon Top 12, also genau. Und wenn es schlecht läuft, wenn Terry Cohen wiederkommt, Khalil Herbert hier und da vielleicht, was weiß ich, was sieht, dann hat er halt auch Potenzial, als Running Back 3-4 irgendwie zu finishen und komplett zu basten.
Ja, bei David Montgomery sieht man natürlich nur diese Boom-Spiele gegen Ende der Saison, gegen diese Code-Defenses, also gegen diese Code-Run-Defenses, ne, wo er 29 Fantasy-Punkte macht, 20 Fantasy-Punkte, 28 Fantasy-Punkte. Aber davor sieht man halt auch hier in der Chart, ne, 13 Rushing-Attempts, 14 Attempts, 10 Attempts, 10 Attempts, 14 Attempts, 14 Attempts in den ersten 9 Wochen. Also nicht geil, ne? Und das ist David Montgomery. Also wenn er die Receiving-Work nicht sieht, dann sind wir ganz schnell eher so bei 13 bis 15 Touches als bei 15 bis 20 Touches. Und das ist halt ein Problem. Und wenn dann auch Justin Fields spielt, dann hat er auch noch ein Running, also ein Quarterback-Problem, der halt ein Runner ist. Oder also nicht primär, ne? Nicht verwechseln auf jeden Fall. Ne? So die erste Aktion von Fields ist immer werfen, aber er kann durchaus laufen, gerade auch an der Goal-Line und so. Von daher wird das ihm auch wehtun. Also, nee, also ich sehe David Montgomery als guten Flexer. Ne? Ich habe den gerne in meiner ersten Flex, das ist geil und so. Aber so als erster oder zweiter Running Back bin ich off. Also ich habe ihn auch relativ hoch in meinem Ranking, einfach nur, weil die Alternativen fehlen. Also wenn da noch jemand wäre, der mehr Touches sieht, also ich habe ihn auf 19, vorne Miles Sanders und Etienne und Jacobs und so, die einfach dahinter sind. Aber ja, ich bin da raus bei Montgomery, was irgendwie sein Boom-Potenzial angeht. Ich sehe das Bust-Potenzial wesentlich höher.
Ja. Jetzt wird es auch kritisch bei den Running Backs, tatsächlich Josh Jacobs, keine Ahnung. Und was ich komisch finde, ist, dass also jetzt fangen für mich so die Wide Receiver an, wo ich mir nur denke, warum gehen die überhaupt erst so spät, ne? Es ist der Wide Receiver 10, in Terry McLaurin, Allen Robinson, der 11., Keenan Allen, der 9., die würde ich zum Beispiel alle früher nehmen, ne? Also,
ja, klar.
Safe. Keine Ahnung, ey. Allen Robinson vor allem, most underrated jedes Jahr irgendwie, dieses Jahr mit einem geilen Quarterback. Wie hoch ist das Boom-Potenzial bei Allen Robinson?
Wie hoch? 98%.
Ja. Okay. Ja, sehr gut. Dann sind wir ja auf einer Linie. Das freut mich. Und CeeDee Lamb vielleicht noch eine Personalie. Wir sind ja beide hoch auf CeeDee Lamb, deswegen ist es langweilig, weil wir sagen beide Boom-Spieler ohne Ende. Deswegen machen wir Michael Gallup. Komm, sag mal, Michael Gallup hat ein gutes Spiel gehabt. Jetzt, wir wissen ja, Preseason Woche 1 muss man abliefern, muss man gut spielen. Wenn man da gut aussieht, dann läuft die Sache. Michael Gallup, wie sieht's aus?
Ja, hat er erst so ein Trade forciert, ne? Jetzt irgendwie Extension vor der Tür. Keine Ahnung, ob das irgendwie Taktik war, aber Michael Gallup ist ein guter Wide Receiver, aber halt die 3. Ne? Und ist jetzt halt die Frage, in einer guten Offense, die 3 flexibel, ja, ist immer flexibel mit Upside, kann man machen, aber für mich keiner, den ich konstant aufstellen werde. Je nach Matchup und ne, wenn man dann die Cornerback-Matchups prognostizieren kann und so, kann man den auf jeden Fall aufstellen und kann man auf jeden Fall meiner Meinung nach auch draften, kein Thema. Aber ist jetzt keiner, wo ich sage, der ist ein High-End-Wide Receiver 3 oder so. Ne? Der ist halt ein, ja, so ein zweiter, dritter Flexer, den du reinstellen kannst und auf Upside gehst oder so, aber mehr auch nicht.
Ich glaube ja tatsächlich, dass Michael Gallup ein Boom-Spieler sein kann. Jetzt kommen wir schon wir sind ja jetzt schon in der Mid-Tier-Region, deswegen müssen wir das Ganze gleich hier auch mal abschließen, weil jetzt wird es natürlich sehr spekulativ alles. Aber ich glaube, Michael Gallup hat ein Riesenpotenzial dazu, nächstes Jahr irgendwo als Wide Receiver 1 irgendwo zu unterschreiben. Weil er sieht dieses Jahr, also er war letztes Jahr ja schon quasi die 2A, 2B waren ja CeeDee Lamb und Michael Gallup. Und ich glaube, dieses Jahr wird es genauso sein. CeeDee Lamb ist für mich die unbestrittene Nummer 1 tatsächlich. Und dann folgen 2A und 2B in Cooper und Gallup. Und Gallup ist ganz krass, auch wirklich, da zeigt die Preseason übrigens etwas, weil Michael Gallup hat vornehmlich im Slot gespielt und der Slot ist für Fantasy halt pures Gold, ne? Michael Gallup als Slot-Receiver, der Coach. Ihr wisst alle, wen ich meine, deswegen der ehemalige Packer.
Mike McCarthy.
Mike McCarthy, danke sehr. Hat ja gesagt, er will alle Receiver rumschieben bis zum geht nicht mehr. Von daher mal gucken, wie das jetzt sich die Preseason noch verhält, aber Michael Gallup ist für mich so ein Typ, der sieht wahrscheinlich die Cornerback 3, ja, hat keine Herausforderungen dementsprechend, wird immer offen sein und immer anspielbereit sein. Ich glaube, Michael Gallup kann richtig eskalieren dieses Jahr.
Okay, wir sind jetzt mit to late round Wide Receiver. Ranke mir doch mal diese Wide Receiver. Corey Davis, Mike Williams, Michael Gallup und Darnell Mooney.
Müsste ich wieder mein Ranking
haben? Nein, so wie du draften würdest. Nein, nicht dein Ranking, einfach wie du draften würdest.
So, warte.
Du bist spät, brauchst Upside und du brauchst jetzt einen Banger. Dein Team ist langweilig, du hast nur irgendwelche Devonta Parkers und irgendwelche, du brauchst jetzt richtige Banger.
Daniel Mooney, Michael Gallup, wer war's nochmal?
Mike Williams, Corey Davis.
Mike Williams, Michael Gallup, Corey Davis, Daniel Mooney.
Okay. Ja, also schon auf der Suche nach dem Banger, ne? Ja, okay.
Ja, ich glaube, Corey Davis ist mir zu unsicher. Ich glaube, Corey Davis hat enormes Boom-Potenzial, muss ich sagen. Aber es ist mir, wir haben es in einer Folge, glaube ich, mal irgendwo, also es ist mir zu unsicher einfach, was, ne? da spielen mir zu viele Leute irgendwie mit rein. Keine Ahnung, ob da wie viel da Corey Davis sehen wird. Die ganze Offense, neuer Coach, neuer Quarterback, keine Ahnung was. Also ich glaube, Corey Davis ist ein geiler Wide Receiver, aber
ich hätte jetzt bei diesen Optionen hätte ich jetzt Corey Davis an 1, einfach weil die Opportunity meiner Meinung nach am größten ist. Und wenn dann eine geile Connection mit Zach Wilson ist, dann will ich da den Wide Receiver 1 eines Teams haben, auch wenn es die Jets sind, will ich dann lieber diesen haben. Dann hätte ich Daniel Mooney genommen, weil ich glaube, dass der auch wieder mehr Targets sehen wird als ein Mike Williams. Und Mike Williams ist meiner Meinung nach nur noch ein Deep Threat Wide Receiver, der über die Touchdowns kommt. Klar können die steigen, können die mehr werden, aber ja, der Gamble ist mir zu krass, da gehe ich lieber auf die Opportunity. Und dann würde ich wahrscheinlich Mike Williams und Michael Gallup als letztes nehmen, tatsächlich. Ja, weil dann muss er schon in seinen Target-Share schon so eher in die 18-19%ige Range kommen. Und ich glaube nicht, dass er es schafft, schon mit diesen zwei Alphas neben sich, mit Mary Cooper und mit CeeDee Lamb. Deswegen, ne, und Tight Ends haben sie auch noch, den sie anwerfen. Elliott und Pollard im Backfield. Also deswegen wäre das so die letzte Option. Aber
also ich habe gerade nochmal geguckt. Ich habe tatsächlich genau das Gegenteil von dir. Ich habe Michael Gallup an 36, Mike Williams an 37, also jetzt vertauscht, wie ich es gerade eben gesagt habe. Dann habe ich Corey Davis an 44 und Daniel Mooney an 45. Also tatsächlich dann jeweils zwei immer sehr beieinander. Spannende Sache. So, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir weiter? Wir haben jetzt Mid-Round-Targets und ich würde sagen,
wir wollen eigentlich schon die ersten zwei Runden.
Genau, jetzt wird es nämlich sehr spekulativ. Ich wollte gerade nochmal Michael Gallups Target-Share von letztem Jahr checken. Du hast nicht lang genug geredet, was du sonst immer machst. Das ist sehr gut, aber
ich wusste nicht, dass du es googeln willst und ich wusste, du willst mir jetzt ein Argument gegen, also ja, für ihn liefern, und ich wollte das nicht hören. Deswegen habe ich einfach aufgehört zu reden.
Ich glaube nämlich, der lag schon in dieser Region um so, was hast du gesagt, 18-19%, werde ich auf jeden Fall nochmal nachgucken. Aber ja, genau, wir haben noch eine Frage. Komm, Raphael, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, aber jetzt hauen wir sie rein und mir fällt, ja, ich will mir überlegen, ob mir eine einfällt. Was sind eure größten Boom- or Bust-Spieler, die also entweder 0 Punkte oder 40 Punkte machen jede Woche? Gut, das ist natürlich jetzt, 40 Punkte ist natürlich schon, also sagen wir mal 20 Punkte, die 0 oder 20 Punkte machen.
Geil.
Ja, spannend.
Ja, auf welcher Position? Egal wo, oder was? Also
egal
auf
wo.
Der Runway-Position.
iFrog90 fragt das und der sagt egal wo, ja.
Auf der Runway-Position würde ich sagen, so leid es mir tut, aber irgendwie Damien Harris, habe ich so das Gefühl, dass der so jemand sein könnte, der mal so 30, 40 Punkte raushaut und mal so 6 bis 10 oder sowas, weißt du, der halt so komplett schwankt und irgendwo sein Floor so bei 12, 13 Punkten ist oder so, und wo es einfach deprimierend ist, dass er da mal vielleicht irgendwie seine 7, 8 Receptions bekommt, warum auch immer, ne, und mal halt irgendwie 0. Also ich kann mir vorstellen, dass der so ein deprimierender Flexer sein kann. Und der andere, den ich sehe, ist halt Raheem Mostert, ne? Der ist auch immer für sowas gut, der Breakaway Speed hat und der mal durchbrechen kann und einfach mal die 40 Punkte gibt und mal einfach 0. Also das kann ich mir schon vorstellen bei den beiden, also auf der Runway-Position. Das sind so die ersten beiden, die mir einfallen.
Ja, Running Back ist schwierig, ne? Also Arizona kommt mir natürlich als Arizona-Fan natürlich direkt in den Sinn. Ich glaube ja an Chase Edmonds, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass da irgendwie mit der Hot Hand gegangen wird, ne? Und ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Einer macht 0, einer macht 40 und umgekehrt. Ah, schwierig. Gleichzeitig Tyler Lockett natürlich auch so ein Spieler. Der war letztes Jahr extrem volatil. Trifft quasi genau diese Beschreibung, weil ich glaube, es gab Wochen, hat er 3 Punkte gemacht und es gab Wochen, hat er 30, 40 Punkte gemacht. Also, ja, spannend. Ronald Jones sehe ich hier gerade, aber ich glaube, Ronald Jones hat auch einen soliden Floor. Also, es fällt mir wirklich gerade schwer, die Spieler rauszupicken, die wirklich 0 oder 40 machen. Also, ich glaube, wenn du 40 Punkte machen kannst, dann hast du eben auch so einen Floor von 5 bis 10 Punkten minimal.
Wir bleiben bei denen, die es halt immer machen, also Will Fuller und Nelson Aguilar.
Ja. Ja, ich habe noch Juju, sehe ich hier gerade, Juju. Also, der könnte auch 5 oder 40 machen, ne? Ja. Oder, wollte ich noch ansprechen, Terrace Marshall. Terrace Marshall ist natürlich auch einer, der in der ersten Woche entweder 0 oder 40 machen kann. Also Terrace Marshall, nehmt ihn auf. Es könnte durchaus sein, dass Joe Burrow nur so gut aussah wegen seinen Receivern, ne? Jamar Chase, Justin Jefferson, Terrace Marshall, alle abgeliefert und ab geht's. Terrace Marshall.
Du bist richtig auf dem Hate-Train bei Joe Burrow, ne?
Nö.
Dein größtes Argument für AJ Green ist, dass Joe Burrow scheiße ist.
Das war er ja auch, das ist korrekt, ja. Wir wollten, genau, wir wollten doch eigentlich mal Comeback-Player machen, genau, da wollte ich eigentlich AJ Green nehmen, weil Joe Burrow einfach grottenschlecht war, was die Passing angeht, und das war einfach grottenschlecht einfach. Aber nee, Joe, also ich glaube, Joe Burrow, guter Punkt, ich würde Joe Burrow irgendwo erstmal draften, in der One-QB-Liga generell überhaupt nicht, weil ich glaube, sie werden mit ihm erstmal nichts überstürzen. Weiß nicht, wie sein Knie aussieht, ne? Der hatte ja einmal Knie weg, und einmal Knie weg ist halt auch nicht so geil. Also, das soll ja der Franchise-Quarterback sein, der die nächsten 10 Jahre die Franchise anführt. Deswegen einmal Knie weg, da überstürzt man nichts. Man wartet ab und schmeißt Joe Burrow nicht schon in Woche 1 rein, wenn es nicht sein muss, weil, sind wir mal ehrlich, die Bengals werden kein Super Bowl-Contender sein dieses Jahr. Und dementsprechend werden sie da nichts überstürzen. So, deshalb würde ich Joe Burrow schon mal nicht draften. Und Joe Burrow war letztes Jahr scheiße in Deep Balls. Aber ich wollte hier keine Joe Burrow-Debatte führen. Deshalb KJ Hamler, 0 bis 40 Punkte. KJ Hamler.
Ja, Mike Evans ist zum Beispiel auch jemand, der relativ früh geht, der auch so ein Spieler ist. Ne?
Mike Evans finde ich geil, den habe ich gerne.
Ja, letztes Jahr in den ersten 10 Wochen ist man noch verzweifelt. Da hat er nur durch Touchdowns irgendwie noch seine 12 Punkte gemacht oder so. Aber ich halte natürlich viel von dem Mike Evans, geiler Typ und so. Ne? Jedes Jahr, seitdem er in der Liga ist, 1000 Yards, also ist schon crazy. Aber den habe ich auch immer so auf der Rechnung. Ne? Mal macht er vielleicht 4 Touchdowns in einem Spiel und mal fängt er für 3 Yards, ein Catch 3 Yards oder so. Aber ja, ich glaube, diese Extremen werden wir, glaube ich, nicht mehr haben. 0 Punkte oder 40 Punkte ist schon crazy.
Quez Watkins. Und ich würde sagen, damit sind wir auch durch mit Quez Watkins als Abschluss. Was kann es Schöneres
geben? Wir haben mit Quez Watkins gestartet und hören noch mit dem auf.
Ja, sehr schön. Wie gesagt, nächste Woche nach Preseason, Woche 2, da gibt's hier die krassen EPA-Analysen nach den Spielen. Jetzt habe ich das versprochen, ne? Versprechen muss man halten.
Mm, ja.
Von daher wird das hier eskalieren. Also, was machen wir nächste Woche, Raphael? Wissen wir das schon? Wir haben das mal irgendwann besprochen gehabt, aber
Ich werde gleich erstmal Rankings justieren und die werde ich dann morgen veröffentlichen auf patreon.com/UpsideFantasy und dann könnt ihr euch die anschauen. Da werden so ein paar Änderungen werde ich da schon durchführen.
Ja. Markierst du die jetzt auch mit Boom or Bust?
Nein.
Okay, sehr gut. Ja, dann muss ich das auch nicht machen. Das legt die Latte tiefer. Das ist sehr gut von dir. Aber ich werde die auch im Laufe der Woche noch anpassen und auf bestimmte News reagieren. Von daher seid gespannt. Es gibt neue Rankings. Was bleibt mir mehr zu sagen, Raphael?
Ey, warte, das muss ich nur unterbringen. Wir hatten, glaube ich, noch, wir vergessen immer Shoutout, ne? Ich habe noch bei Cover 2 gesagt, dass ich das immer vergessen würde, wenn ich mir das nicht aufschreiben würde. Und da wurde dann die Idee hat sich herauskristallisiert, ein Post-Up. Oder wie nennt man das? Nee, Post-Up ist was anderes. Wie nennt man das? Diese gelben Zettel. Post-its, genau. Meine Gott, ich bin kein Büromensch, sorry. Post-its an den Laptop zu klemmen. Das ist, glaube ich, so, das müssen wir, glaube ich, etablieren. Ich muss das mal kurz raussuchen, hier den Shoutout. Und zwar war der Shoutout, und ich glaube, da war direkt auch eine Frage dabei wegen den Rankings. Wir haben ein paar Fragen bekommen wegen Rankings, was das alles bedeutet. Warum gibt es einmal Redraft und Upside-Rankings zusammen und einmal Redraft alleine? Also da war irgendwas, glaube ich, Christian, kannst du da nochmal die Leute aufklären?
Ja, genau, ich weiß die Frage nicht mehr genau. Es ging darum, warum die in verschiedenen Formaten waren. Wir haben die ja bewusst diesmal da an unserer Website gearbeitet wird. Vielen Dank, Björn. Haben wir das Ganze nicht jetzt irgendwie über die Shiny-App gemacht, sondern tatsächlich als PDF oder Excel. PDF dafür, wenn ihr gerade draftet und euch das Ganze ausdrucken wollt. Ich habe deswegen zum Beispiel auch extra irgendwie in Tiers gerankt, damit ihr da gucken könnt, was ihr da in den Tiers haben wollt. Ne, Raphael? So macht man das, mit Tiers arbeiten. Und PDF zum Ausdrucken und die X-Files, die sind dafür da, dass ihr tatsächlich von links nach rechts verschieben könnt, von oben nach unten. Also da könnt ihr eigene Anpassungen vornehmen und dann eure eigenen Rankings erstellen. Das empfehlen wir natürlich auch. Ne? Ihr könnt unsere Rankings als Basis nehmen und dann müsst ihr da hoch und runter schieben, wie ihr das Ganze eben für richtig haltet. Ich habe auch einen aus der Community schon, der macht jetzt seinen eigenen ECR mit so ein paar Rankings, die er sammelt. Auch ganz geil.
In Excel, nice, also, okay, nimmt dann halt die Experten, denen er vertraut und nimmt davon das ECR. Nice, ja. Sehr gut. Ja, das ist cool. Hier, der Lukas schreibt auch hier, glaubst du, ich habe an die Clock gedacht, weil Cover 2 hat so eine Clock, wann die Season wieder beginnt, auch noch nicht eingeführt. Also Post-its sind auf jeden Fall der Weisheitsletzter Schluss, was so Podcasten angeht. Jetzt habe ich auch hier den Shoutout gefunden von dem Adalma, der ist Early Round Pick und hat fürs ganze Jahr schon bezahlt mit 50 Euro dabei. Vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle. Ne, mit 57 Euro, sorry. Moin, und hat geschrieben, was ist halt der bei den Rankings der Unterschied? Hat Christian alles gerade erklärt. Vielen Dank, Adalma. Crazy auf jeden Fall für den Support. Danke auch an alle anderen. Wir sind da echt auf einer geilen Reise momentan unterwegs. Von daher, appreciate an jeden und sorry, dass ich den Shoutout verkackt habe, ey. Mann, Post-its, ey. Ich kaufe mir 20.000 davon. Mir scheißegal.
Ja.
Gehe einfach in irgendein Büro rein, wenn ich morgen eine Abholung habe, bei irgendeiner Vorbestellung oder so. Geh einfach mal, tu so, als wenn ich da arbeiten würde. Geh einfach hoch in die Büroetage und nimm einfach ein paar Post-its mit. Das ist, glaube ich, auch gut.
Ja, mach das. Klingt auch super.
Ja, ja. Klingt gut, ne?
Ja. Ja. Auf jeden Fall.
Mach ich. Adalma, bester Mann auf jeden Fall.
Ja, geile Community. Wer es noch nicht getan hat, joint dieser Community im Discord-Channel auch. Es gibt Tippspiele, es gibt Upside Bowl, es gibt die Upside Best Bowl, Dynasty Association, es gibt einfach alles. Alles, was das Herz begehrt im Discord-Channel. Raphael beantwortet da jede Message. Ich lese manchmal fleißig mit und lasse Reaktionen da, damit man sehen kann, dass ich es genauso sehe.
Ja. Ich denke mir immer, wenn du nichts schreibst, siehst du es einfach genauso.
Ja, genau. So ist es auch.
Das ist meine Wunschvorstellung, ja, zumindest.
Nee,
ja.
So ist es auch. Sonst würde ich ja intervenieren und sagen, ist nicht so. Nee. Aber ich würde sagen, wir schließen jetzt ab mit einer letzten Frage, Raphael. Fortuna Düsseldorf, Boom or Bust?
Stark, Barista Renault ist natürlich wie immer mit den guten Fragen hier am Start. Ja, was soll ich sagen? Also, ich bin Düsseldorfer, ich liebe Fortuna Düsseldorf, aber das ist spielerisch einfach nicht gut. Aber trotzdem Boom.
Okay, also Boom-Wahrscheinlichkeit von 2% und ja, damit haben wir es.
Ich verstehe auch nicht, warum Messi nicht einfach nach Fortuna geht. Weiß ich meine, Düsseldorf, ja. Metropole, geile Stadt, geile Stadion, geile Fans, immer am Start. Geht einfach nach Paris, also kann ich nicht verstehen.
Ja, das ist so die Sache, ne? Also willst du halt irgendwie nur die Kohle machen oder willst du wirklich auch mal, das denke ich mir, ich bin ja mittlerweile Fußball gar nicht mehr so auf ihn, wobei zweite Liga reizt mich mittlerweile schon, ich bin ja, war ja Schalke, ich bin immer noch Schalke-Mitglied, deswegen, ich bin Schalker.
Zweite Liga, die beste zweite Liga aller Zeiten.
Ja, geil, oder? Irgendwie finde ich es geil, weiß nicht, also das Spiel gegen Aue hatte schon was von Kreisliga, zumindest von Aue, ich weiß nicht, wie Schalke da noch das Unentschieden haben.
Zweite Liga Fußball ist.
Also, ich weiß nicht, wie die da nicht gewinnen konnten, das war unbegreiflich für mich, aber war ja damals auch alles Fahrer und voll dabei und ich habe nie verstanden, ne? So, ich war irgendwie immer mit dem Herzen dabei und immer mit dem Herzen dabei und da hab mir immer gedacht, ey, wenn ich jetzt so die Möglichkeit habe, nehmen wir mal an, ich bin zum Beispiel so ein Idiot wie Manuel Neuer, Idiot war noch das netteste Wort, was ich gefunden habe, will ich jetzt zu Bayern München gehen und einfach mir den Arsch pudern lassen oder will ich halt einen Verein bereichern, mit denen was erreichen und da wirklich Geschichte schreiben. Ne, gut, hat er jetzt bei Bayern natürlich auch, weil er einfach.
Was willst du? Ja, also.
Also, aber da, so Nübel. Nehmen wir Nübel. Nübel als Beispiel, ne? Also, da bleibe ich doch ja, okay. Bei Schalke und erreiche mit denen was. Auch wenn das letztes Jahr nicht so gut gelaufen wäre. Ich hab's nie verstanden. Ich hab's einfach nie verstanden.
Das ist die ewige Diskussion auch in der NBA mit den Superteams und so, ne? Und am Ende steht halt der Ring da, ne? Gewinnst du den Ring mit LeBron James und Curry und Thompson in einem Team oder halt nicht, so? Wenn du dann mit dieser kranken Superlative gewinnst, hast trotzdem den Ring. Die Frage ist halt, kommst du zu Fortuna mit einem fetten Umbro-Sponsor und Diebels am Start? Dann bist du natürlich Meister, ne? Jetzt bei Paris werden sie irgendwie, Champions League muss sein. Wenn sie die gewinnen, sagen alle ja mit dem Team, aber muss halt trotzdem erst gewinnen. Ne? Das ist halt die ewige Frage. Und ich glaube, Fußball ist einfach Business und von daher, fuck it. Ne? Das ist halt das Geile bei Football. Da ist es jedem klar, dass es ein Business ist und keiner regt sich auf. Im Fußball wird immer so getan mit Liebe zum Verein und Liebe zu den Fans und alles Schwachsinn. Okay, es gibt vereinzelte Spieler, so Jonas Hector und hier Horn und sowas, ne? Die sind echt so Paradebeispiele für Spieler, die bei ihrem Verein geblieben sind, ne? Bei Köln, die da nicht so drauf fokussiert waren. Aber der Großteil der Spieler, die scheißen auch drauf. Die scheißen auf die Fans, die scheißen auf die Stadt. Die wollen das Geld.
Guck doch mal, erinnerst du dich in 30 Jahren, erinnerst du dich eher an den Olaf Marschall von Kaiserslautern, eher an den Jonas Hector von Köln oder eher an den Leon Goretzka von Bayern.
Boah. Also hier, ne, in Deutschland, oder das ist dann wahrscheinlich regionbezogen, ne, regional dann so. Ich denke aber dann europaweit, weltweit, safe
Goretzka. Ja, gut, ja, gut, klar, ja. Aber weltweit interessiert ja keinen. Du musst dich ja mit deinem Club unsterblich machen.
Ja.
Da, ja, bin ich alter Fußballromantiker. Aber wie Raphael schon gesagt hat, scheiß auf Fußballromantik, ist sowieso alles ein Business.
Leider, ja. Das war ja einer der Gründe, warum ich dann irgendwann nicht mehr dabei war. Aber das ist dann ein anderes Thema. Ich habe den Detti eingeladen zu einer Folge. Und wir sind, also hier bei Upside, und wir sind dazu, also die Folge wird wahrscheinlich so ein Talk über Fortuna und Köln sein. Also komplette Fantasy-Folge über
wird
Fortuna.
Wird die ohne mich sein, ja.
Na, du bist dabei. Das ist doch ein gutes Thema. Nochmal Shoutout an Detti. Ne? Abonniert da die Footballerei. Abonniert den Detti. Geiler Typ.
Oh, ja, jetzt musst du das ganze Fußballgedrisse rausschneiden. Deswegen, lass einfach aufhören, Raphael. Nächste Woche gibt's wieder geilen Football-Content mit Preseason Woche 2 und den ganzen Takeaways und allem, was dazugehört. Oh, es geht. Dann nur noch, glaube ich, 3 Wochen bis zum... also dann geht's los. Geil. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Und meine Frau hat nicht so Bock, aber ich hab Bock. Und von daher würde ich sagen, einfach bis nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.